Voetballerij. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast. Mein Name ist Moritz Heist und auch heute habe ich einen Gast, der nicht Kai heißt. Er gehört mittlerweile zum Establishment und freue mich, dass er nochmal da ist. Jan Beckwert, guten Abend, Jan.
Moin, moin, Moritz. Ich sag mal so, ich beneide euch nicht, also jetzt zum zweiten Mal hintereinander hier aufzutreten, freut mich natürlich. Andererseits merke ich jetzt schon, die Motivation ist jetzt nicht so riesig groß, über dieses Spiel zu reden. Wie muss es euch gehen, wenn ihr jetzt seit Jahren immer wieder solche Niederlagenserien hier durchkauen müsst?
Das frage ich mich auch immer, aber irgendwie geht's trotzdem. Ich bin aber ganz froh, dass wir auch wieder einen Tag später aufnehmen. Wobei gestern ging's dann auch schon wieder und meine Motivation war auch schon geringer. Ich hatte letztens mal was rausgesucht, weil Kai dann irgendwann in einem Chat schrieb, das war das schlimmste Spiel von den Panthers, das der jemals gesehen hat oder so schlecht waren die noch nie. Und dann konnte ich dann raussuchen, nee, du irrst dich, es gab ein schlechteres. Ich kann die Folge nochmal referenzieren. Ich glaube, das war letzte Saison oder vorletzte gegen die New England Patriots. Ich glaube, da waren wir relativ sprachlos, aber ich höre mir ja auch keine alten Podcast-Folgen an.
Die Frage wäre ja auch, wenn du in eurem Chat nachguckst, wie oft Kai schreibt, das war das schlechteste Spiel, was er je gesehen hat, wie würdest du fündig werden? Wie oft? Fünfmal? Zehnmal?
Wahrscheinlich in der absoluten Aussage so nicht, aber gut. Und der guckte sich das ja auch schon länger an, nochmal das Elend. Ne? Ich sage ja immer, ich darf überhaupt nichts sagen. Mein Leiden ist ja wirklich erst jetzt seit 2018 der Fall. Ich bin ja Youngster.
Aber du hast bisher nur Leiden erlebt.
Das stimmt.
Die länger dabei waren, haben ja auch mal Erfolge erlebt. Von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt aufrechnen wollen.
Am Sonntag waren hier ein paar Freunde da zum zusammen Football schauen und irgendwann, also gegen Ende des Spiels war ich natürlich auch etwas gefrustet und hab dann auch gesagt, wie konntet ihr das damals zulassen, dass ich mir die Panthers ausgesucht habe? Aber nein, es ist schon okay.
Das Blöde ist ja, wenn man sich ein Team aussucht, was in dem Jahr relativ gut ist oder zumindest irgendwo oben mitspielt und danach richtig abstürzt.
Ja, das ist schade. Naja, ich hatte kurz die Hoffnung, dass es vielleicht heute klappt mit deinem Besuch und einem geschichtsträchtigen Moment in der Franchise-Geschichte der Panthers. Ich hatte das auch am Sonntag vor dem Spiel noch bei Social Media geteilt. Denn der 15. Oktober 1995, also am Sonntag vor genau 28 Jahren, das war der erste Sieg in der Geschichte der Carolina Panthers, damals gegen die New York Jets. Das hätte natürlich schön gepasst zu einem ersten Sieg der Saison, auch wenn das wir alle, glaube ich, gegen Miami nicht erwartet hatten. Aber scheinbar stand ja dann auch so kurz das Momentum, wie man so schön sagt, auf den Seiten der Panthers zumindest für 15 Minuten.
Ja, der Start war jetzt natürlich relativ gut. Das kann man ohne Umschweife so sagen. Da wäre jetzt mal wirklich ein Stop the Count nötig gewesen. Ja. Aber das funktioniert leider im Football nicht so ganz einfach.
Die Parallelen in der Saison sind ja immerhin vorhanden, ne? Ja, auch mit Frank Reich als Head Coach. Und ja, 1998, das ist übrigens das letzte Mal, dass die Panthers 0-6 in eine Saison gestartet sind. Also das gab es schon mal, aber noch nicht allzu oft. Damals unter dem Head Coach Dom Capers, der ist jetzt ja auch wieder bei den Panthers als Senior Defensive Assistant. Ja, müsste vielleicht auch, vielleicht hilft es mit seiner Erfahrung, muss er nochmal einen raueren Ton anschlagen in der Defense. Denn wir hatten es gerade schon gesagt, dass wir von offensiven Leistungen jetzt nicht das Größte erwartet haben, ist das eine. Aber jetzt hast du leider auch noch das Pech, dass du dir nicht nur schlechte Offenses wie in den letzten Jahren angucken musst, sondern auch noch eine ja schon verbesserungswürdigere Defense.
Ja, absolut. Das hatten wir gerade im Vorfeld dieser Aufnahme besprochen, dass ich jetzt auch noch, nachdem die ersten Wochen ja in der Defensive relativ gut liefen, dass ich jetzt auch noch den Downfall der Defense live miterleben und mitkommentieren muss. Das mir natürlich gar nicht schmeckt als Freund guter Verteidigung, aber man kann sich's ja nicht aussuchen, wenn man einspringt und wenn der werte Herr Kai im Urlaub ist, nicht wahr? Von daher müssen wir jetzt auch schlechte Defense-Leistungen im Laufe der nächsten Stunde oder so durchdiskutieren.
Genau, wir haben, glaube ich, heute so ein paar, können ein paar Klammern aufmachen, was die Themen angeht. Wir werden das Spiel wahrscheinlich nicht in allzu deutlichem Feinschliff oder so uns anschauen, denn das lohnt sich dann vielleicht auch nicht mehr. Aber ja, also das erste Quarter, da konnte man ja selbst Twitter aufmachen und alle, die mies gelaunt und voller schlechter Erwartungen vor dem Fernseher saßen, die waren auf einmal euphorisch. Ich auch, gebe ich zu. Denn ein 14-0 Start mit zuerst einem Touchdown durch Chuba Hubbard, der praktisch durch die, oder nicht nur praktisch, sondern auch tatsächlich durch den verletzten Miles Sanders auf dem Feld stand, das 7-0 beziehungsweise das 6-0 eintütete und einen Drive später dann auch noch Adam Thielen, ja, ich wollte eigentlich mit Bryce Young anfangen, aber es war Bryce Young auf Adam Thielen zum nächsten Score. Ist natürlich Wahnsinn, dass das so funktioniert hat, aber die Miami Offense, die hat in allem, was sie dann hatte, auch zurückgeschlagen. Also, dass man da eine der explosivsten Offenses ja dieses Jahr dort hat, das wusste man ja vorher, aber na, dieses vielleicht stolpert ja doch dieses eine oder andere Team mal und macht so ein Upset möglich, wie jetzt ne am Wochenende jetzt die Browns.
Wir haben es erlebt. Ne? Oder die Jets gegen die Eagles.
Genau, stimmt, die gehören ja auch noch dazu, richtig. Panthers jetzt auch nur noch das einzige Team ohne Sieg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja, genau.
Was allerdings nicht an den Jets lag, die hatten vorher schon gewonnen, aber es sind halt die beiden bisher nur siegreichen Teams gestolpert, eben über vermeintlich kleinere Teams. Gerade die Jets hatte man nicht unbedingt im Verdacht, dass sie die Eagles stürzen.
Absolut.
Ja, aber du hast es gesagt, der Start war ja wirklich sehr vielversprechend. Da kann man sich natürlich jetzt wenig für kaufen, aber ich glaube, also wenn wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen drüber diskutieren, haben mir auch diesmal wieder ein paar mehr Sachen bei Bryce Young gefallen. Ich habe den Eindruck, das wird langsam. Das wird vielleicht ein bisschen langsamer, als wir alle uns das erhofft haben bei ihm. Aber ich denke, es sind Fortschritte erkennbar. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn wir das Spiel uns zumindest noch rudimentär angucken.
Absolut. Bryce Young hatte dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel dann auch tatsächlich die richtigen Worte. Das finde ich bei ihm auch ganz schön, dass er auch als so junger Spieler die richtigen Worte findet. Er sagte einfach, ja, it sucks. Das ist nicht schön, wenn man bei 0 und 6 steht. Aber na, also Miami hat da einfach aufgedreht. Ne? 424 Total Yards, 6 Touchdowns. Puh, das würde man als Dolphins-Fan, das macht bestimmt Spaß, so ein Spiel. Gut, die hatten jetzt auch schon ihre 70 irgendwas Punkte in der Saison. Dann werden langsam auch erfolgsverwöhnt.
Es macht jedes Mal Spaß. Ja, aber wenn man sich bedenkt oder wenn man sich überlegt, dass die Dolphins ja auch schon lange keinen Playoff-Win mehr hatten, also die sind jetzt ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch nicht vom übergroßen Erfolg geküsst. Es kann schnell gehen. Und bei den Dolphins ist ja das Wort schnell sowieso so ein bisschen das Markenzeichen aktuell.
Das stimmt. Ja, bei den Panthers geht es dann letztendlich nicht ganz so schnell. Nee. Nicht ganz so, ist jetzt auch so, naja, ein bisschen zu positiv. Aber naja, es liegt natürlich auch viel an den ganzen Verletzungen. Ich habe es gerade schon gesagt, nicht gespielt hat auf jeden Fall Miles Sanders. Der hat eine Verletzung an der Schulter. Das war dann auch im Laufe der Woche recht schnell klar, dass er aussetzt. Ich fand es jetzt als Spielertyp oder ihn ne, als Offense-Spieler nicht ganz so wild. Klar, ist natürlich ärgerlich mit seiner Verletzung, aber hatten wir die letzten 5 Wochen ja auch hier schon mehrfach formuliert, dass irgendwas mit ihm nicht so sein kann. Also entweder doch nicht fit oder er kommt einfach mit diesem, ja, mit dieser Offense nicht klar oder er funktioniert dort drin nicht oder die O-Line ist so schlecht, dass sie ihm nichts frei blocken können. Aber Chuba Hubbard hat da ja in den jeweiligen Snaps, die er schon hatte und ja auch, haben wir letzte Woche schon gesagt, er hat ihn ja schon outgesnappt mit in der letzten Woche mit zwar einem Snap mehr, aber er war einfach häufiger auf dem Feld. Und das hat soweit auch erstmal ganz gut funktioniert. Ich habe auch später nochmal, aber kann man auch nochmal an der Stelle vielleicht schon mal vorziehen, ne? Also Miles Sanders in den Spielen, in der er bisher gespielt hat, im Durchschnitt 3,1 Yards per Carry und bei Chuba Hubbard sind das 4,5. Von daher war ich da schon mal ganz gespannt, wie der sich denn da so machen würde. War aber
ja,
erstmal ganz in Ordnung. Okay.
Ja, absolut. Das ist natürlich bei, wenn jetzt Running Backs nicht starten und hier oder da ein paar Carries kriegen, dann können natürlich, gibt es natürlich eine breite Streuung, was die Yards per Carry angeht. Mhm. Aber bei ihm kann man jetzt zumindest so erste Indizien, denke ich, ablesen, dass er sich in dieser Offense vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Wie gesagt, bei Miles Sanders kann es eine Verletzung sein. Miles Sanders ist ein bisschen Hot and Cold Running Back, war er immer. Also sowohl innerhalb eines Spiels, dass es halt lange nicht läuft und dann irgendwann das dicke Game bei rumkommt oder eben auch innerhalb einer Saison, dass er eben mehrere Spiele außer Form ist und danach richtig auftritt. Ein Running Back, der für mich einfach für zu wenig konstant steht. Wie gesagt, das kann ja auch was Gutes sein ab und an, dass er irgendwie, sagen wir mal, sein Talent outperformt. Er hat ja durchaus viel Talent. Das war in der Highschool schon so, das war im College so. Nur ich mag Running Backs, auf die ich mich ein bisschen mehr verlassen kann, die noch mehr Play-by-Play-Konstanz aufweisen, als Miles Sanders das tut. Ob Hubbard jetzt der Richtige ist, da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber geredet. Man muss ja jetzt einfach die nehmen, die da sind. Es ist schön, dass Blackshear ein paar Snaps bekommen hat in Passdowns und auch bei Draws. Das eine Mal hat es ja auch sehr gut geklappt. Ja, man muss einfach abwarten, wie jetzt Sanders, wann er fit wird, wie fit er ist, dann letztlich wird es wahrscheinlich nicht den ganz großen Unterschied machen für die, sagen wir mal, für Saisonergebnis, ob Sanders jetzt spielt oder Chuba Hubbard.
Wer auch gefehlt hat, und das war, glaube ich, schon auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Personalie, war dann von Bell, der Safety, der mit einer Verletzung am Quadrizeps aussetzte. Das heißt, ne, Xavier Woods ist ja sowieso auf der IR. Von Bell jetzt auch noch, ich muss jetzt auch an der Stelle schon mal sagen, irgendwann tauchte dann auch ein Name auf oder ich las eine Trikotnummer und einen Namen und ich dachte, wer?
Ich ahne, um wen es geht.
Ja.
Ich ahne, um wen es geht.
Und das ist schon, das ist dann schon krass. Also da merkt man wirklich, wie diese Secondary auch wirklich gebeutelt ist vom Verletzungspech.
Es ist übrigens auch schön, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, wie krass es ist und 3 von 4 oder 3 von 5, je nachdem, ob man den Nickel jetzt dazu zählt oder nicht, Starter sind weg und jetzt muss natürlich auch noch Von Bell verletzt sein und sozusagen die Depth ist ja auch einfach, auch Depth-Spieler sind ja nicht fit zum Teil. Und daher müssen dann eben Practice-Squad-Spieler plötzlich sehr, sehr viele Snaps nehmen gegen diese Offense. Das ist natürlich etwas suboptimal.
Ja, die Tiefe ist da, glaube ich, auch erschöpft irgendwann an der Stelle. Es hat es jetzt so als Recherchebeitrag nicht mehr in die Sendung geschafft. Das habe ich nur gerade eben noch überlesen, dass es die Panthers sich einen früher Wide Receiver, jetzt Safety aus dem Practice Squad der Giants, glaube ich, geholt haben. Das werde ich dann am Freitag im Newsletter vielleicht nochmal etwas näher betrachten. Aber ja, der Boden im Pool ist wahrscheinlich schon so langsam sichtbar, was das verfügbare Spielermaterial angeht.
Vor allem eben in der Unit.
Ja. Richtig blöd fand ich dann auch tatsächlich Laviska Shenault, der ist nämlich im zweiten Quarter raus, hat jetzt im Nachhinein, kam das raus, eine Verletzung am Wadenbein. Eine Reporterin sah ihn dann später auf Krücken und in so einem Walking Boot, also dieser berühmte große Schuh, den die Spieler dann anhaben, wenn sie Verletzungen am Bein haben oder am Fuß. Auch sehr schade, weil ich da immer noch, und jetzt natürlich auch mit der Nachricht, die dann später noch dazu kommt, ihn da, also ich weiß auch nicht, ob das was Ernstes ist bei ihm tatsächlich oder ob sich das über die Bye Week eventuell lösen kann, aber ich habe ja schon so ein bisschen so eine Hoffnung, und du ja auch, ne, für dieses Schweizer Taschenmesser so ein bisschen gehabt.
Ja, absolut. Das ist eben, hatten wir ja letzte Woche schon drüber geredet, ein Spieler, den musst du halt entsprechend einsetzen, dann hat er einen Wert für eine Offense. Der hat nicht per se einen Wert wie einige andere Spieler, aber wenn man den eben so variabel einsetzt, weil er eben ein ungewöhnlicher Spielertyp ist in vielerlei Hinsicht, dann ist er eben dieser X-Faktor. Das mit der Verletzung ist natürlich extrem schade. Unabhängig davon, den First Down muss er machen beim Punt-Fake. Mhm. Das war ein ganz, ganz dicker Fehler. Also das, ich meine, das hat jetzt am Ergebnis jetzt wahrscheinlich nichts geändert, aber das hat mich schon ein bisschen geärgert. Also da muss er den First Down machen und da steppt er halt aus irgendeinem Grund out of bounds, anstatt erstmal vorne durchzugehen. Ich weiß nicht, ob er da ein Big Play noch im Sinn hat oder so oder was da. Also die Sideline Awareness, die Field Awareness war einfach nicht vorhanden in diesem Play.
Ja, da hatte ich dann irgendwie zuerst den Eindruck, hat er sich da im Winkel dann irgendwie verschätzt oder hat er die First Down Markierung, kann ich jetzt natürlich auch schwer vom Feld her, ne? Ich stand noch nie auf dem Footballfeld, wie einfach oder schwierig das dann ist, sowas irgendwie zu sehen, aber ich meine, das sind dann in dem Sinne, das darf dir ja dann eigentlich nicht passieren in der Profiliga, dass du nicht genau weißt, wo die Markierung ist, oder?
Nee, denke ich auch nicht. Also das sollte dir nicht passieren, das kann natürlich immer mal passieren, aber hier war sie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bin nicht hundertprozentig sicher, hier war eigentlich die Chain Gang stand da, es war eigentlich relativ deutlich, wo es hingehen musste. Und es war ja auch schon so, Chenault ist jetzt nicht der explosivste Typ auf den ersten zwei Schritten. Also man hat ja schon, als der Pass ankam, war ich mir sicher, dass es ein First Down wird. Mhm. Und dann kommt er ein bisschen schlecht in Gang, denke ich. Trotzdem muss er es dann machen. Weil das ist eben das, was er ja mitbringt, dass er eben diese Physis hat, eben auch durch den Spieler durch noch 2 Yards zu machen. Und da sah eigentlich alles danach aus, als ob er es erreicht.
Ja, da werden wir auf jeden Fall hoffen, dass wir ihn nochmal sehen können. Es ging dann weiter nach dem Spiel, beziehungsweise er ging, glaube ich, auch schon im 4. Quarter raus, war Yito Gross-Matos, einer Verletzung am Hamstring. Ist ja ein Spieler, den wir die letzten Jahre eher sehr, sehr negativ gesehen haben bei den Panthers, weil er nicht gezeigt hat, dass er das Gegenstück sein kann auf der anderen Seite zu Brian Burns oder auch in der Rotation, der ja diese Saison wirklich gut aufspielt. Ja, ich glaube, ihm kommt das Scheme so ein bisschen zugute, dass er da ein bisschen besser funktioniert, aber ja, er humpelte dann auch vom Feld, was dann weiteren Spielern Spielzeit gab.
Das ist jetzt aber nichts Positives mehr zwischendurch. Manchmal kann man das sagen, weil mittlerweile seid ihr bei vielen Positionen einfach bei den Fourth- und Fifth-Stringern. Man gönnt es ihnen ja, dass sie Spielzeit kriegen, aber bitte doch, wenn man den eigenen Blowout hat und sie bei 30-0 aufs Feld schickt oder so.
Ja, kommt nachher natürlich noch was zu der Position. Calvin Throckmorton, der Backup vom Backup Guard. Nee, ich glaube, es ist wirklich nur der Backup Guard. Muss mal gucken, auf welcher Position der spielt. Aber auf jeden Fall hat sich auch was an der Wade getan, wurde am Ende des Spiels durch Justin McCray ersetzt. Auch ein Name, den ich erst nochmal nachschauen musste.
Der mir ehrlich gesagt auch nichts gesagt hat. Ich habe jetzt gerade gesehen, der hat bei UCF gespielt. Ich kann mich an den nicht erinnern. Keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, Throckmorton, also Verletzungen gönnt man niemandem. Das war kein gutes Spiel von ihm, auch vorher. Also das war so ein bisschen drehtürmäßig, was gerade da gegen Christian Wilkins, was die Interior O-Line zugelassen hat. Und da hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber geredet. Das ist ein Riesenproblem für einen kleineren Quarterback wie Bryce Young.
Ich fand ja die Tackles etwas besser.
Ja, fand ich aber letztes Spiel schon.
Aber ja, da hat Bryce Young ordentlich was ins Gesicht bekommen, ja auch schon am Anfang des Spiels. Ne?
Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann schlimmer. Und da hat er die Lösung nicht mehr gefunden.
Ja, also bei diesem ganzen Lazarett, das jetzt hier auf dem Injury Report steht, kommt die Bye-Week nächste Woche, denke ich, für die Panthers zu einer ganz sehr sinnvollen Zeit, in der Hoffnung, dass zum einen natürlich die Körper sich insoweit regenerieren könnten, um entweder die Saison weiterzuspielen oder vielleicht auch wieder zurückzukommen. Ich erinnere mich da, ich hatte ja mit bei der Super Bowl Party in Frankfurt ja mit die Gelegenheit, kurz mit Luke Kuechly zu sprechen und hatte ihn da ja auch gefragt, wie fühlt sich denn so dein Körper an, jetzt wo du ein, zwei Jahre oder schon länger war schon gar nicht mehr spielst? Mein Herr, nee, total gut. Er hat zwar früher auch immer gedacht, dass es ihm gut geht, als er noch gespielt hat, aber auch so eine Off-Season, so ein Körper einfach überhaupt nie die Möglichkeit hat, sich richtig auszukurieren, wenn man jeden Sonntag den Autounfall im Körper irgendwie drin hat. Und da finde ich das ja noch krasser, ne? Wie dann solche Spieler dann auch mit so Verletzungen dann auch in so einer Saison nochmal zurückkommen. Also finde ich sehr, sehr krass.
Absolut. Absolut. Das sind schon sehr, sehr toughe Menschen. Alle von denen. Also, ja.
Ich meine, der eine oder andere, der sitzt in einem Pool mit Delfinen und kann dann mehrere Wochen nach einer Achillessehnen-OP wieder werfen.
Aber mal gucken. Ja, gut. Woran das jetzt lag, ich meine, gerüchteweise ist er auch mit einer Hexe liiert. Vielleicht hat das auch den Ausschlag gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich bin bei Gossip immer ein bisschen spät dran. Aber er war zumindest vor einigen Monaten mit einer Frau liiert, die sich, glaube ich, selbst als Hexe definiert hat. Von daher,
und da muss ich das ja mal Nina aus dem Zirkus Sideline Podcast fragen. Die hat ein Faible für Gossip dieser Art.
Und ich meine, dieser Herr bietet ja einigen Gossip. Absolut. Das muss man ja schon sehr deutlich sagen. Aktuell einen kleinen Kleinkrieg mit Travis Kelce und den, wie er es nennt, Pharmacrats. Also ja. Er bewegt sich mittlerweile in sehr dubiosen Kreisen.
Das finde ich dann halt leider schon nicht mal mehr amüsant. Aber
nee, ist es auch nicht. Aber irgendwie ist es so abstrus, dass es schon wieder so aus zynischer Sicht amüsant wird.
Ja, stimmt. Aus der Perspektive ist es zynisch amüsant. Das muss ich mir mal aufschreiben für meinen Sendungstitel-Archiv.
Kommt irgendwann.
Das heißt, nach der Bye Week haben wir die Hoffnung. Frank Reich hatte die Hoffnung zumindest auch, dass Austin Corbett, der Guard, der ja noch kein einziges Spiel gespielt hat diese Saison, nach der Bye Week zurückkommt und sich das Knie jetzt hoffentlich erholt hat. Wir hatten, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen schon drüber gesprochen, ne? Das Fenster für die Return von der Injured Reserve List ist geöffnet. Da klang Frank Reich jetzt zuversichtlich, dass das passt. Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Das ist immer total spannend, weil man sich irgendwie nicht vorstellen kann, wie, also gerade eben ja schon angesprochen, wie der dann mit einem wieder verheilten Knie dann in dieser O-Line steht und hoffentlich einen Unterschied macht. Hoffe ich ihr nur das Beste. Und weil man ja auch immer Angst hat, ne, dass sich dann so Verletzungen dann wieder, dass sie wieder auftreten, ne, oder sich verschlimmern.
Ja.
Wer auch noch.
Nur hoffen und abwarten.
Genau.
Wie bei einigen anderen Spielern, die man gerne zurückhaben würde.
Ja, da haben wir nämlich noch einen und da bin ich gleich auch mal auf deine Meinung gespannt. JC Horn, der Cornerback, hat diese Woche noch mal eine Untersuchung oder ein Arztgespräch oder einen Termin irgendwie, in dem der Zeitplan festgelegt werden soll oder so die Aussichten, wann er dann wieder einsatzbereit ist. Eventuell auch nach der Bye Week. Ich fand diese Erklärung etwas interessant. Wir treffen diese Woche mal einen Arzt und der guckt dann, was den Zeitplan angeht. Aber Frank Reich war positiv gestimmt, dass auch bei ihm nach der Bye Week eine Rückkehr möglich war. JC Horn hat von 37 möglichen Spielen 22 verpasst. Und das ist natürlich schon wirklich, wirklich bitter. Wir hatten ja über ihn ja auch in unserer Draft-Ausgabe damals gesprochen und ich war ja eigentlich von ihm sogar recht angetan. Ich habe ihn nur leider ja in der NFL noch nie richtig gesehen.
Ja,
und das ist einfach.
Was für eine Meinung interessiert dich dazu?
Ja, also der JC Horn kommt nächstes Jahr in seine vierte Saison. Er ist ein First-Round-Pick. Das heißt, er hätte die Option auf ein fünftes Jahr auf Rookie-Vertrag, wenn dann auch etwas teurer. Was würde denn der General Manager Wegwert mit diesem Spieler machen, der dich jetzt quasi drei Saisons, ja, also dir eigentlich nicht helfen konnte. Klar, für Verletzungen kann niemand was, aber die NFL ist ja ein Business.
Die NFL ist ein Business und die Verletzungen haben sich natürlich jetzt angehäuft, dass er in jeder Saison eine Verletzung hat, die ihn Spiele verpassen lässt. In der ersten ja auch einige mehr und in dieser weiß man ja auch nicht, wie viel es dann am Ende sein werden. Mhm. Also ich als GM bräuchte jetzt mehr Informationen über die Salary Cap Situation der Panthers. Grundsätzlich bin ich der Meinung, ein Spieler, der es auf dem Feld gezeigt hat, und das hat er durchaus ja, wenn er denn gespielt hat, dass er ein guter Spieler ist, da würde ich das fünfte Jahr eigentlich in der Regel mitnehmen. Mhm. Und nicht drauf wetten, dass der dann irgendwie sich nochmal verletzt oder woanders nicht auftritt. Hängt natürlich, wie gesagt, von der finanziellen Situation ab. Nur bei JC Horn ist es schon so, dass das Talent ja eigentlich außer Zweifel oder außer Frage steht. Und von daher würde ich einen solchen Spieler, würde ich dieses Jahr verwenden, ihn nochmal zu evaluieren, und wie gesagt, vielleicht bleibt er ja dann einfach auch mal fit eine Saison, und es kann einfach schnell gehen. Wir können jetzt natürlich sitzen jetzt bei 0 und 6 und sagen, naja, was soll man den jetzt irgendwie, in welcher Saison will man jetzt von dem was wissen, wenn das Team eh so schlecht ist. Mhm. Kann sich aber, wie gesagt, ja durchaus schnell ändern. Zweites Jahr des Quarterbacks im System, weniger Verletzungen, 1, 2, 3 wichtige Spieler, die man holen muss, gute Spieler, die man holen muss. Gut, Draft müssen wir so ein bisschen nach hinten schieben im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber ich würde JC Horn auf gar keinen Fall jetzt abschreiben. Wir wissen natürlich nicht, und das ist der nächste Punkt der Unwägbarkeit, den ich als echter GM nicht hätte oder nicht so stark hätte, wie das jetzt ist, wenn der jetzt zurückkommt. Es gibt ja durchaus Spieler, die sind halt sehr, sehr talentiert, aber Verletzungen, und zwar extrem viele Verletzungen, hinterlassen dann irgendwann so ein bisschen, sagen wir mal, ein Toll, ne? Also dass die einfach, dass der Spieler vielleicht einen halben Schritt langsamer ist, mhm, oder irgendwo nicht ganz so spritzig ist. Das muss ja nicht immer nur Schnelligkeit sein. Und sich dadurch eben die Karriere merklich verkürzt. Weil man einfach sieht, okay, ist zwar erst im vierten Jahr, aber wirkt eben durch die vielen Verletzungen schon, ist wie im achten Jahr. Und das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass JC Horn ein sehr wichtiger Baustein sein könnte für die Panthers. Ähnlich wie ein, zwei andere Spieler in der Defense. Also eigentlich war ich ja, und ich denke ihr auch, bei der Defense sehr positiv gestimmt, dass die eine große Rolle spielen, mhm, kann dieses Jahr. Und man hat ja einfach ein paar Säulen. Man hat einen Derrick Brown, man hat einen Brian Burns, man hat einen Frankie Louvu, man hat eben Chin, würde ich, oder hätte man dazu zählen können, der ist nur irgendwie gerade entweder außer Form oder außer Position oder beides. Plus halt Horn. Als sozusagen so junges Core, das ist eigentlich nicht so schlecht.
Ja, und das gepaart, ne, mit den Veteranen, gerade Shaq Thompson, ja, auch verletzt.
Ja, klar.
Troy Hill.
Justin Houston.
Super
Troy gute Hill. Rolle, ne? Ja, und lustigerweise haben wir ja, oder hatte ich ja letzte Woche noch drüber gesprochen, Troy Hill als klassischer Nickelback. Mhm. Warum setzt man ihn nicht da ein und Shin woanders? Naja, er hat jetzt nicht die schlechteste Leistung der Defense und auch nicht nur wegen dem Pick Six geboten, würde ich sagen, sondern das war auch gerade, was er gegen Waddle gemacht hat, waren ein paar gute Plays dabei.
Ja, absolut. Ja, also was die Verletzung angeht, hoffen wir auf jeden Fall, dass sich da in der Bye Week einiges tut. Ich hatte jetzt so im Newsletter letzten Freitag auch geschrieben, dass die Bye Week natürlich auch so franchise-mäßig eine gewisse Richtung haben kann, denn die Trade Deadline rückt näher. Da machen manche Teams komische Sachen, manche machen auch gute Sachen, aber man hat natürlich als Fan von einem Team einerseits auch immer die Angst, dass man oder dass komische Sachen passieren. Unter anderem passiert jetzt natürlich die Sache mit dem Playcalling und Thomas Brown, da sprechen wir gleich drüber, aber es geht natürlich auch um Trades, und das ist sehr schön, dass du das gerade nochmal reingebracht hast, denn wir sprachen ja auch letzte Woche schon über einen möglichen Wide Receiver, einen zusätzlichen für die Panthers und für die Weiterentwicklung von Bryce Young, und hatten so ein bisschen, na, natürlich auch die Rumors ein bisschen bearbeitet. Die Broncos Receiver Jerry Jeudy stand da so ein bisschen zur Debatte. Cortland Sutton habe ich auch irgendwo mal noch gelesen. Ja, und dann hat sich ein Freund unserer Sendung öffentlich geäußert. Jan, erklär doch mal, wie hast du das denn gesehen?
Ja, ein Freund dieser Sendung und insbesondere natürlich ein Freund von Kai, den ich hier jetzt nicht ersetzen kann in diesem Punkt. Steve Smith, Agent 89, hat sich über Jerry Judy geäußert und ihn einen Jack genannt, also Just the Guy. einen durchschnittlichen Receiver, der in der Liga bisher noch nichts geleistet hat, trotz seines First-Round-Pick-Statuses. Und ja, Jerry Judy war darüber nicht besonders angetan. Steve Smith hat das, glaube ich, in irgendeinem Podcast in die Welt geblasen, hat dann bei einem dieser Preseason-Shows hat er nochmal nachgelegt, also sich so halb entschuldigt, aber eigentlich nochmal bestätigt. Das finde ich sowieso immer am besten. Und, naja, eigentlich war vielleicht war es nicht ganz so gemeint, aber eigentlich war es doch schon so gemeint. Und ja, und Jerry Judy war darüber nicht besonders angetan, hat dann aber in dem Spiel der Broncos auch nicht so viel dafür getan, dass er diesen Status zumindest für dieses Spiel nicht doch verdient hätte. Ja, ich bin offensichtlich anderer Meinung gewesen als Steve Smith. Das kann man vielleicht so sagen, weil ich glaube schon, vielleicht, ich habe ihn natürlich auch in der NFL jetzt nicht so arg intensiv verfolgt, aber einfach aus dem, wie ich ihn am College wahrgenommen habe und auch zu Beginn der NFL-Karriere, war das einfach sehr Typ für mich, bei dem ich gesagt hätte, ein relativ schneller, jetzt ist kein richtiger Speedguy, ist kein Tyreek Hill oder Jalen Waddle, aber durchaus ein schneller Receiver, der eben sehr schnell Separation erarbeitet, der sehr dynamische Routes läuft, der vielleicht auch mal den tiefen Pass nehmen kann, der den Panthers ja auch abgeht aktuell. Das wäre jetzt ein Spieler, wenn der jetzt nicht wahnsinnig viel kostet, würde ich mir den mal genauer angucken. Und da würde mich zumindest als GM da mal mit beschäftigen. Ja. Steve Smith sagte, he's a Tier 3, also nicht im ersten Tier, nicht im zweiten Tier, sondern erst im dritten Tier würde er ihn einordnen. Ich glaube, das bezog sich nicht auf alle Receiver der NFL, sondern innerhalb eines Teams, was noch ein bisschen despektierlicher wäre. Und aufgrund von Judys Reaktion auf seine Kritik schrieb er, oder sagte er dann irgendwie noch, he is mentally unstable, oder unable to handle constructive criticism. und deswegen kann man kein guter Receiver sein in der NFL. Wie gesagt, ich will jetzt mich in diesen Streit nicht einmischen und habe da auch relativ wenig beizusteuern. Es ist nur witzig gewesen, dass wir und auch nicht nur wir, sondern ein Teil der NFL-Welt über diesen potenziellen Trade redeten und ich den hier noch der Hörerschaft versuchte schmackhaft zu machen. Und dann kommt die Panthers-Legende schlechthin, um mit Kai zu reden, und basht den Spieler erstmal ordentlich.
Ja, da müssen wir dann auch irgendwann noch die ganzen Aussagen, die Steve Smith irgendwann mal gemacht hat, evaluieren. Ich meine, er hatte ja noch...
Lieber nicht.
das Loblied auf DJ Moore, wo er damals sagte, die Panthers waren nie in der Lage, Steve Smith zu ersetzen, bis jetzt. Gut, und DJ Moore jetzt ein, zwei gute Sachen bei den Bears hatte, aber wir sprechen nicht über die Bears. Also gute Spiele.
Ich würde jetzt DJ Moore schon als einen guten NFL-Receiver
bezeichnen, auch weiterhin. Das auf jeden Fall. Ob er hatte halt bisher noch einfach nicht so den Impact wie jetzt Steve Smith, aber deswegen.
Gut, aber das ist natürlich eine sehr hohe Hürde oder ein sehr hoher Maßstab, dass man jetzt an einen Receiver, der so ein bisschen an der Hall of Fame kratzt, sagen wir mal so, vorsichtig oder in dem Bereich zumindest diskutiert wird, ob er schafft oder nicht, werden wir die nächsten Jahre sehen. Das ist natürlich jetzt nicht der Anspruch, den man an jungen Receiver stellt. Es wäre schön, wenn der einfach ein paar Jahre oder ein paar mehr Jahre ein sehr solider Starter ist, und das war DJ Moore auf jeden Fall.
Also ja, absolut.
Mit Potenzial zu mehr. Also das in den letzten Jahren war das sicherlich, oder auch in den letzten vielen Jahren gab es jetzt nicht so viel bessere Panthers Receiver.
Ja, also Steve Smith haut ja gerne auf den Lappen. Ich weiß nicht, ob er das dieses Jahr auch gemacht hat, aber ich erinnere mich an ein Preseason-Game, was er kommentiert hat. Okay, krass, das wirst du im nationalen Fernsehen wahrscheinlich so eher nicht sagen. Also der disst da die Spieler schon auch ordentlich. Das ist jetzt auch, ich weiß nicht, eine Frage der Klasse, aber...
Ja, ich meine, richtig überraschend, jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei einem Teil der Hörerschaft unbeliebt, richtig überraschend tut es nicht, dass er so dieser Typ ist, wenn man ihn spielen und auch das Drumherum um die Spiele, um die Plays herum erlebt hat. Also ja, er ist sicherlich ein streitbarer Charakter.
Absolut. Ja, und dann kam eine Nachricht gestern, glaube ich, oder am Montag, die war einerseits überraschend, andererseits auch irgendwie wieder nicht. Denn Thomas Brown, der Offensive Coordinator, übernimmt das Playcalling von Frank Reich, beziehungsweise anders gesagt, Frank Reich übergibt ihm das Playcalling. Fand ich einerseits irgendwie interessant, weil wenn nicht jetzt, wann dann in der Bye Week und auch bei einem Stand von 0 und 6, was soll schon passieren? Persönlich finde ich es ganz interessant, weil ich da noch mal ein bisschen nachgeschaut habe, gerade in der Geschichte von Frank Reich, der eigentlich immer Playcaller war. Mhm. Und das sich, glaube ich, auch sehr gern gemacht hat. Ob er jetzt ein besonders guter Playcaller war, weiß ich nicht. Er war zumindest in Indianapolis 2018 Coach of the Year in der AFC. Muss da ja so ein bisschen irgendwie auch was zeigen können. Letztens schrieb mir der Bekannte von irgendeinem Coles-Blog oder Coles-Podcast, ja, die Panthers tun ihnen leid, denn Frank Reich als Playcaller ist einfach Inside Run und nochmal. Gut, das haben wir jetzt auch ein bisschen gesehen, aber lässt sich von außen ja auch immer nicht ganz so einfach oder behende sagen. Deswegen finde ich es ganz interessant. Ich weiß nicht, wie hast du ihn denn, du beobachtest natürlich die NFL und ja auch so die Offenses vielleicht ein bisschen eher, also gerade die Colts so in den letzten Jahren.
Ja, die Colts jetzt nicht so doll. Die Colts sind für mich so ungefähr die graueste Maus und das hat sich auch nie geändert, auch als Peyton Manning da gespielt hat. Irgendwie sind die Colts so ein Team, für mich, das hat sehr wenig Charisma. Unabhängig von den Protagonisten. Grundsätzlich bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt aus meinem Erfahrungsschatz oder in den zurückschaue, wie viele Fans von Teams haben, wie viele Coaches, gerade OCs, insbesondere OCs, schon gebasht für ihr schlechtes Playcalling und große Kampagnen gestartet. Ich erinnere mich noch bei den Steelers damals, Bruce Arians, der schlechteste Playcaller, den wir je erlebt haben in irgendeinem Team. Später ist er dann Headcoach geworden, hat auch einen Super Bowl gewonnen, was jetzt nicht alles über seine Leistung als Playcaller aussagt, aber er wurde damals halt, sagen wir mal, niedergemacht, wie ich selten erlebt habe. Und im Nachhinein hat sich das dann vielleicht doch ein bisschen anders dargestellt. Ich glaube, ich halte Frank Reich nicht für einen per se schlechten Playcaller, auch wenn er sicherlich Saisons hatte, wo das jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ich finde die Personalie mit Thomas Brown aber trotzdem hochspannend. Thomas Brown ist jemand, den ich irgendwie in der Tat schon ein bisschen länger verfolge. Also den kannte ich aus dem College, der war bei Georgia halt erst Starter, später Backup von Noshon Moreno, der damals so eine krasse Hype-Sensation war in den Nullerjahren. Hat es dann in die NFL geschafft, Thomas Brown aber leider nie gespielt, weil er einfach auch ein bisschen verletzungsgebeutelt war. Von daher passt das vielleicht jetzt auch ganz gut zu der aktuellen Situation der Carolina Panthers. Nein, aber er ist danach als Running Backs Coach erst reüssiert wieder im College und hat da sehr, sehr gute Backs immer wieder hervorgebracht, beziehungsweise entwickelt. Das waren schon talentierte Jungs, aber er hat die wirklich nochmal optimiert und hat dann ja bei den Rams jetzt unter McVay ein bisschen das Handwerk auch gelernt, was Assistant Head Coach angeht, was eben mehr Verantwortung angeht, was mehr ins Game Planning eingebunden, was ja Running Back Coaches oft nicht so sehr sind. Was das betrifft. Und er galt ja schon so ein bisschen als eine, wie heißt es immer so schön, Hot Commodity. Als jemand, der irgendwie vielleicht jetzt den nächsten Schritt macht, mehr Verantwortung übernimmt. Von daher fand ich die Idee, vielleicht erstmal noch wirklich als OC unter einem erfahrenen Headcoach, der die Playcalls macht in der Offense, zu lernen. Ich finde es aber auch absolut okay, jetzt zu sagen, es hat ja nicht geklappt. Also seien wir ehrlich, wenn das anders gelaufen wäre, jetzt die ersten Spiele und die Offense zumindest recht gute Leistung gezeigt hätte, dann hätte Frank Reich natürlich das Playcalling nicht abgegeben.
Genau, ja.
So, und jetzt gibt es halt ab, ein bisschen notgedrungen wahrscheinlich. Und ich finde die Idee sehr, sehr gut. Ich meine, was ist jetzt zu verlieren? Man steht 0 und 6. Man kann eben auch Thomas Brown und Thomas Browns Skills. Und wie gesagt, der ist in NFL-Zirkeln, ist der relativ angesehen als junger Coach. Warum sollte man das jetzt nicht mal versuchen? Ich finde das richtig gut. Die Saison ist, was sozusagen direkte Erfolge angeht, im Sinne von Bilanz, ist die ja relativ weg.
Ja.
Also so das, wie es jetzt genau ausgeht, das Blöde ist, man kann ja, wie gesagt, auch nicht davon profitieren durch den First-Round-Pick. Das war ja vorher schon klar. Das heißt, klar kann man sich jetzt ärgern, wenn es jetzt noch schlechter läuft, als man dachte, aber wichtig ist ja jetzt einfach Sachen zu evaluieren und Sachen zu entwickeln. Und beim Entwickeln geht es natürlich zunächst um Bryce Young. Vielleicht ist das ja, vielleicht haben die ja einen guten Draht zueinander. Das gilt es jetzt herauszufinden. Vielleicht kann Thomas Brown ja einfach der Offense ein paar kleine Wrinkles geben. Das wird ja jetzt nicht komplett anders ablaufen.
Nee, ich wollte gerade sagen, also das Playbook, das haben die ja zusammen entwickelt. Also die Offense steht ja schon, ne?
Genau, aber es sind eben so, es sind ja oft Kleinigkeiten, die dazu führen, dass ein Play funktioniert, dass vielleicht auch vor allem Play-Sequenzen funktionieren. Plays, die aufeinander aufbauen, dass sie funktionieren. Und vielleicht ist der Impuls, den Thomas Brown jetzt geben kann, der richtige. Wir werden es sehen und es ist natürlich auch die bestmögliche Situation, dass er jetzt wirklich eine Woche mehr Zeit hat, sich ganz in Ruhe auf diese ja durchaus krasse Beförderung. Der war vorher, klar, Assistant Head Coach, das ist ja immer auch ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, Signum dafür, dass es ein Coach ist, der anerkannt ist, der gut ist, aber er hat jetzt ja nicht Playcalling-Verantwortung gehabt bei den Rams und hat sie jetzt auch nicht gehabt. Das war ja sein erstes Jahr jetzt wirklich als OC in der NFL. Der hat, der war OC bei Miami im College, aber das ist ja trotzdem nochmal was anderes. Und von daher, guter Moment, das jetzt auszuprobieren. Sinnvolle Idee, einfach weil das mit der Offense und mit dem, was sich Frank Reich überlegt hat, das muss ja nicht alles schlecht gewesen sein, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und dann muss man irgendwo den Spark suchen, den Impuls suchen, der das Team jetzt nach vorne bringt, die Offense nach vorne bringt insbesondere. Und ja, Thomas Brown, wie gesagt, sicherlich nicht der schlechteste Kandidat dafür.
Ich finde auch die Reihenfolge ganz gut und nachvollziehbar, denn wir hatten das gleiche Thema ja schon mal vor ein paar Jahren mit einem jungen, talentierten Offensive-Mind, Joe Brady damals, der, ich glaube, Passing-Game-Coordinator von der LSU kam.
Und noch viel mehr gehypt war.
Und noch das viel mehr gehypt war, ne? Joe Burrow und Joe Brady, die Meisterkombination, kam mit unfassbar vielen Vorschusslorbeeren in die NFL und zu den Panthers und zu Matt Rhule. Ich weiß gar nicht, ob der von Anfang an die Play-Callings übernommen hat. Weiß ich jetzt nicht mehr.
Wahrscheinlich schon, ne? Oder?
Wahrscheinlich schon.
Weil Rhule war ja immer, ist ja immer jemand, der zwar sich ins Playcalling einmischt, jetzt bei den Huskers auch, aber sich auf beiden Seiten ja auch einmischt. Ja, ja. Er sagt ja, ich bin der Trenches-Guy. Ja. Ich kenne mich in der Mitte aus bei den schweren Jungs und darum lasse ich da sozusagen meine Expertise einbringen. Aber ich glaube, dass Brady von Anfang an die Plays gecallt hat, aber ich bin mir
jetzt nicht sicher. Ja, also müsste man nochmal recherchieren, aber das ging ja dann auch schief erstmal. Woran es jetzt dann lag, ist ja dann egal, aber es hat ja auch nicht funktioniert und dann war klar, okay, Joe Brady ist es dann ja wohl doch nicht. Dann wurde er irgendwann entlassen, ich glaube in der zweiten Saison noch von Matt Rhule in der Hälfte in etwa. Und dann kam ja in der letzten Saison dann hier, ich habe schon wieder vergessen den Namen, ist aber auch nicht wichtig, wie der letzte OC hieß. Und von daher finde ich jetzt die Reihenfolge auch ganz sinnvoll. Jetzt hat Frank Reich das gemacht, das hat jetzt rekordmäßig sich jetzt nicht niedergeschlagen und ich glaube, man hat auch tatsächlich ein paar Sachen gesehen, die nicht so funktionieren. Was aber natürlich auch ja sehr, sehr an den Verletzungen auch einfach liegt. Also ich war mir eigentlich schon auch sehr sicher, dass Frank Reich eine sehr Run-Heavy-Offense aufbauen will, gerade um den Rookie-Quarterback rum. Und ja, mit der Hälfte der Starting-Offensive-Line ist es dann vielleicht einfach auch nicht drin. Und mit einem Miles Sanders, der vielleicht nicht fit ist oder auch nicht reinpasst, das sind so viele Sachen einfach, die ja dann nicht unbedingt passieren können.
Nee, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, das Receiving Core ist jetzt nicht so ganz krass gebeutelt gewesen.
Das stimmt.
Ein bisschen, aber da, dass das ein Problem ist, dass da vielleicht ein bisschen was fehlt. Und man sieht ja gerade Woche für Woche an Adam Thielen, was möglich wäre. Also, dass es durchaus an, auch eine Qualitätsfrage der Receiver ist. Es ist nicht nur an Bryce Young, dass es nicht nur an der O-Line liegt. Das ist natürlich trotzdem schon irgendwie auch sein Verantwortungsbereich, klar. Aber du hast wahrscheinlich recht, er wollte eine run-lastige Offense haben. Da hätte ich nur jetzt gedacht, und ich will jetzt nicht die ganze Zeit mal Sanders-Bashing betreiben, weil das überhaupt mit mir eigentlich fernliegt und das kein schlechter Spieler ist. Aber wenn du eine solche Offense aufbaust, dann brauchst du, nee, der hat das ja bei den Colts gemacht, das hat ja auch ein Jahr relativ gut funktioniert, dann brauchst du eben Jonathan Taylor oder so. Mhm. Also dann brauchst du einfach einen Running Back, der vielleicht nochmal ein Regal höher ist.
Ja, nun, das ist das eine. Und dann wäre ja auch tatsächlich die Kritik, ne, die, also jetzt auch nochmal, um noch mal so in Richtung in dieses Playcalling zu gehen, dass wir haben das bei Steve Wilkes gesehen ja im letzten Jahr, als er diesen Run-Heavy-Offense dann gemacht hat mit diesen 1000 Jumbo-Packages in der Offensive-Line und noch ein Tight End dazu und noch einen dazu und einfach blocken, 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 bis da irgendwie was geht. Und das hat er bisher ja auch sehr, sehr wenig probiert. Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung drauf, dass da vielleicht was ein bisschen mehr kommt in den Formationen.
Ja, das wäre in der Tat sinnvoll, das zu machen und wirklich einfach so eine ganz krasse Play-Action-Offense aufzuziehen. Mhm. Also, dass du wirklich bei jedem Play, ist nicht klar, es kriegt der Back den Ball, gerade wenn man eine Run-Heavy-Offense hat, muss fast jeder Pass, wenn man jetzt vielleicht vom 3. und 15. absieht, oder sollte fast jeder Pass Play-Action sein. Und man hat ja auch gesehen, jetzt wenn man Bryce Young rausrollen lässt, aus der Pocket bewegt, mit Bootlegs, mit Rollouts, dass man auch da ja was durchaus was machen kann und ihn natürlich auch ein bisschen von dem Druck, der innen kommt, ein bisschen befreien kann, schematisch. Vielleicht wäre das ja möglich. Das kann man ja sehr, sehr gut verbinden, einfach mit so Stretch Zones oder White Zone Plays, dass man eben den Handoff andeutet und dann eben auf die andere Seite Bryce Young rausrollen lässt. Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere und das sind ja alles keine unfähigen Leute, das sind ja keine unfähigen Coaches, die haben schon sehr viel Ahnung, aber manchmal braucht es eben, manchmal ist man vielleicht auch selber zu verbohrt in dem, was man sich vorgenommen hat und da ist, wie gesagt, so ein Impuls von außen oder von unten in dem Fall, ist vielleicht gar nicht schlecht und Thomas Brown ist ein sehr ambitionierter Coach, der wird sich viel überlegt haben, was er anders macht, das tut jeder Coach ein bisschen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, Impulse ist vielleicht auch ein ganz schönes Stichwort.
Ja.
Der Jan kann
das ahne, was kommt.
Der kann das sehr subtil immer dann einfach auch überleiten. Ich mache das eher so aggressiv.
Ist gut.
Ich spiele den vierten Versuch dann nochmal aus.
Ja, unbedingt.
Fand ich jetzt einerseits auch ein bisschen schade, vielleicht passiert es aber auch in dieser Woche noch, denn gerade jetzt so in den Medien, sage ich jetzt mal, oder in denen ich diese Football-Sache konsumiere, kam dann eben sehr viel über jetzt die tatsächliche Entscheidung, dass Thomas Brown das Play-Calling übernimmt. Na, der war eher der Hintergrund oder der Großteil der Berichterstattung. Ja, das kommt doch bestimmt auch irgendwie vom Eigner oder so. Ist ja auch prinzipiell eine Frage, die wir uns ja auch immerhin oder immer wieder stellen. Da hat auch Adrian Franke hat da einen sehr schönen Absatz in seiner aktuellen Kicker-Kolumne drin, wie das denn bei den Panthers gerade so läuft. Und man ja, weil dann so diese Gerüchte durchbrechen, ja, oder hatten wir auch schon so oft gesprochen, dass David Tepper so ein bisschen versucht, sich den Erfolg zu kaufen und da jetzt nicht immer so der geduldigste Mann ist, um zu warten, bis sich der Erfolg eben einstellt, um dann auch mit sehr viel Geld einen Coaching-Staff zu kaufen. Vielleicht hier und da auch ein bisschen Einfluss nimmt auf Verpflichtungen. Das heißt, so ein bisschen Bryce Young wäre seine Entscheidung gewesen. Wir hatten damals als 2019, also in seiner ersten vollen Saison als Owner, stellten die Panthers ja auf wohl Drängen von David Tepper auch auf eine 3-4-Defense um, weil er ja damals noch Anteile hatte in Pittsburgh und ja auch aus Pittsburgh kommt und sagte, hier, die Steelers, die spielen traditionell eine 3-4, damit gewinnt man Super Bowls. Mr. Rivera, wir hätten jetzt gerne 3-4. Also das sind so Geschichten, die sich da so ein bisschen ranken. Und ja auch, das war glaube ich auch so ein bisschen der Aufhänger für den Text von Adrian, dass Frank Reich das ja öffentlich auch gesagt hat in der Pressekonferenz, ja, also es gibt ja Owner, die sind aktiver im Football-Geschäft dabei und andere weniger und er kennt das jetzt so noch nicht, dass er einen Owner hat, der mehr drin ist, aber es ist eine sehr gute Erfahrung oder so hat er es irgendwie gesagt.
Ja, war das ein Hilfeschrei?
Das wollte ich gerade auch
sowas, fragen. Ich habe sowas selten gehört. Also es hat mich auch schon ein bisschen erschreckt, wie direkt und deutlich er das formuliert hat. Und weil er ja danach auch noch sagte, ja, das sind natürlich oft keine schönen Treffen.
Genau,
das sind kontroverse Treffen. Aber sie bringen mich natürlich weiter. Ich lerne so wahnsinnig viel und das kann er nicht ernst meinen. Also den letzten Teil, ne, den kann er nicht ernst meinen. Und darum ist die Frage, was bezweckt er damit, an dieser Stelle, bei dieser Bilanz, das rauszuhauen, weil das das öffnet jeder Spekulation Tür und Tor. Da hat natürlich Tepper seinen Anteil dran, ne? Das muss man auch sagen. Tepper hat seinen Anteil dran, weil der es mehrfach mehr oder weniger offensichtlich getan hat.
Ja.
Und ich meine, wenn sich sowas häuft, dann ist es einfach, wenn die Tür einmal auf ist, dann wird bei jeder Entscheidung, auch bei der Entscheidung Thomas Brown jetzt, ich nehme nicht an, dass Tepper damit was zu tun hat. Wer weiß, aber ich gehe eher erstmal nicht davon aus. Aber natürlich wird jetzt bei jeder Entscheidung überlegt, wer war es jetzt eigentlich? Mhm. War das Frank Reich? Hat er freiwillig das Playcalling abgegeben? Oder ist es eben sein Boss gewesen? Genauso wie die Nummer mit Stroud und Young.
Ja.
Wir werden es nie wissen. Und ich weiß auch nicht, viele haben ja dann nach dieser Pressekonferenz, nach diesem Statement gesagt, das war total eindeutig auf Young bezogen. Weiß ich nicht, ehrlich
gesagt. Ja, habe ich jetzt so auch nicht gesehen.
Fand ich jetzt dafür zu vage, um das jetzt auf diese eine konkrete Situation zu beziehen. Aber das ist ein Problem. Das ist ein Problem, was Tepper sich selbst geschaffen hat, weil letztlich, wenn du nicht Al Davis bist, und Al Davis hat wahnsinnig viel Ahnung von Football gehabt und am Ende hat das auch nicht mehr hingekriegt, aber wenn du nicht Al Davis bist, halte ich raus als Owner. So.
Vor allem in dem Zusammenhang, das fand ich da ganz interessant, denn jetzt hatte ja nun Frank Reich ja auch mit Jim Irsay so ein bisschen was zu tun als Owner von den Colts, den ich ja auch, ich kann da recht wenig dazu sagen, weil ich da nicht so tief drin bin, aber das ist ja jetzt auch ein Owner, der ja zumindest auch in der letzten Saison mit interessanten Entscheidungen Einfluss genommen hat. Ich weiß nicht, ob der das auch hin und wieder mal so gemacht hat, aber dann ist es noch interessanter, dass Reich dann sagt oder das auch so explizit formuliert, ne, mit es gibt ja solche Owner und solche.
Also. Ja, bei Irsay ist ja so ein bisschen, hat man sich ja so ein bisschen gefragt, der hat ja einen ganz krassen Turn gemacht. Der war ja einer, der immer gesagt hat, okay, das ist Sport, sozusagen, habe ich jetzt keinen großen Peil von. Ich bin natürlich der Geldgeber, ich bin der Besitzer und ich will, dass die Erfolg haben, aber ich kann dazu jetzt nicht so viel beitragen. Bis er irgendwann auf die Idee gekommen ist, Moment, ich habe doch relativ viel Ahnung davon oder wenn ich das ganze Schiff so ein bisschen steuere, dann fährt das in ruhigere Gewässer oder so. Da haben sich ja viele gefragt, woran lag das, dass er plötzlich sich so viel mehr eingemischt hat und dann ja wirklich mit hanebüchenen Nummern. Also wir haben ja alle diese Jeff Saturday-Verpflichtung schon fast wieder vergessen, weil einfach so viel passiert, aber sie gab es. Und ich glaube aber trotzdem insgesamt, was tagtäglichen Austausch über sportliche Themen angeht, dass Jim Irsay da wahrscheinlich nicht besonders hervorgeragt ist, sondern jetzt einfach irgendwann die Schnauze voll hatte oder so. Keine Ahnung, ist natürlich jetzt auch nur eine Ferndiagnose. Und Tepper scheint da in der Tat, und da ist ja Frank Reich nicht der Erste, der dazu was sagt oder von dem man was hört. Natürlich muss man bei Medienberichten auch mal ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn die sich häufen, ist es ja schon möglich, dass da was dran ist. Und ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den die Panthers beschreiten sollten und den David Tepper auch beschreiten sollte.
Ja, also das sind ja auch die einen Sachen, die man liest oder die berichtet werden, aber ja auch die Sache, die man ja wirklich sieht. Ne? Dann gab es dieses David Tepper und seine Frau Nicole, die dann die Arbeitsgruppe neuer Head Coach leiten. Also das konnte man ja öffentlich angucken in so YouTube-Dokumentationen und ja eben da sehr, sehr viel, also der Einfluss, der ist schon, also mehr oder weniger natürlich da. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Teams genau so ist oder uns die Panthers halt sehr nach außen tragen. Aber es ist natürlich, wie du gerade sagst, eine Grube, würde ich jetzt mal sagen, die, wo jetzt Tepper schon einige Male so eine Schaufel rausgenommen hat. Denn sollte er weiterhin ungeduldig sein und das mit diesem Trainerstab zum Beispiel nicht klappen, jetzt mal vom Ergebnis abgesehen, ich hoffe natürlich, dass da Erfolg dabei hinten rausfällt, aber du kannst ja eigentlich dann einen Frank Reich nicht nach 2 Saisons oder so schon wieder rauswerfen, weil wer will denn noch bei den Carolina Panthers dann arbeiten?
Naja, du hast einerseits recht, andererseits natürlich gibt es genug Coaches,
die alles dafür geben würden, Coach zu sein.
Nur du kommst nicht mehr an die ganz Großen ran, weil die werden sich überlegen, gehe ich auf den Schleudersitz oder nicht? Und das ist einfach das Einfallstor, was er gerade geöffnet hat. Das meine ich bei all diesen Situationen, wenn er jetzt auch noch diesen Coaching-Staff früh austauscht. Das kann ja durchaus sein, dass das sportlich Sinn macht. Das ist ja durchaus möglich. Nur dann sollte er sich vielleicht überlegen, einen zu verpflichten, bei dem er so überzeugt davon ist, dass er sagt, 3 Jahre gebe ich den auf jeden Fall. Ja. Und sonst vielleicht einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen sexy wirkt oder ein bisschen spannend wirkt, sonst sagen, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, I don't know, dann vielleicht lieber nicht tun. Aber das Problem ist ja wirklich der Ruf, der ihm dann irgendwann vorauseilt, dass du als Coach da relativ wenig Autonomie hast. dass du relativ, dass irgendwer dir da vielleicht von oben immer wieder rumfuhrwerkt in Entscheidungen oder Druck ausübt. Muss ja nicht immer sein, dass der dann oben sagt, so, wir machen das so, sondern einfach nur immer mal wieder Druck. Und das ist ja einfach so, wenn das von oben kommt, dann setzt du dich damit auseinander. Ist auf jeden Fall nicht glücklich. Ich meine, in vielen Punkten hatte ich ja schon den Eindruck, dass David Tepper eine Bereicherung für die NFL ist. Einige klare Statements zu politischen und gesellschaftlichen Themen haben mir ja, gerade wenn man es mit dem Großteil der Owner vergleicht, eher gut gefallen. Aber das ist natürlich jetzt sportlich schon oder kann schon sich zu einem Problem entwickeln. Ich will es jetzt noch nicht zu einem machen, aber das muss Tepper genauer beobachten, wie er natürlich auch in der Öffentlichkeit rüberkommt. Und vielleicht hilft auch mal ein Statement da. Und nicht, zwar nicht nur irgendwie so ein halbgares von wegen, ja, ja, das, die machen den sportlichen Kram und ich bin nur der Owner, sondern wirklich auch mal, vielleicht soll er sich ein bisschen aus der Öffentlichkeit da zurückziehen und Taten sprechen lassen dafür, dass er eben der Owner ist. Nur der Owner.
Und wir konzentrieren uns jetzt auch nochmal auf das Sportliche, würde ich sagen, nachdem wir reden in diesem Podcast immer sehr viel über Pressekonferenzen. Ich mag das ja eigentlich, weil ich finde, das gehört so ein bisschen zu unserer Aufgabe in der Berichterstattung, weil sich das wahrscheinlich auch nicht immer jeder antut. Trotzdem müssen wir jetzt nochmal in das Spiel im Hard Rock Stadium reingehen, beziehungsweise so ein bisschen auf die einzelnen Positionsgruppen und Spieler gehen, was denn da so passiert ist. In der Regel fangen wir ja ganz vorne an bei der O-Line. Ich weiß nicht, ob es da nötig ist, was dazu sagen. Aus meiner Sicht eher nicht. Ich weiß nicht, außer du hast noch den goldenen O-Line-Take für diese Woche.
Nee, den goldenen O-Line-Take habe ich nicht. Aber ich finde, dass auch das Spiel hat das verdeutlicht, was ich letzte Woche ausgeführt habe. Das ist einfach, was es für einen riesigen Unterschied macht, ob Bryce Young Inside Pressure bekommt oder eine vernünftige Pocket hat. Das ist bei jedem Quarterback ein Unterschied. Bei ihm ist der halt wirklich substanziell groß. Und das, was da in der Mitte passiert ist, war halt nicht gut. Also die Tackles fand ich auch im zweiten Spiel jetzt verbessert gegenüber den Spielen davor. Aber was in der Mitte passiert, ist halt Gift für ihn.
Ja, und ne, also ich meine, er kriegt halt schon auch ordentlich was ab. Hits tun weh. Wo habe ich das? Das habe ich heute oder so in irgendeinem Podcast gehört. Naja, wenn du da jetzt so eine Person oder so einen Typ hinstellst, wie jetzt, keine Ahnung, einen Anthony Richardson oder auch einen Cam Newton, da ist so ein Tackle, der schüttelt den wahrscheinlich ab und sagt, war was. Und ein Bryce Young, der ist dann schon so halb eingespitzt im Boden drin. Das sieht natürlich schon auch krass aus, ne?
Das sieht krass aus. Und ich meine, jetzt war es ja auch so, dass er, glaube ich, drei von vier Sacks hat er von Defensive Tackles bekommen. Insbesondere von Christian Wilkins, der da mit den Guards angestellt hat, was er wollte. Und das war ja nun das größte Fragezeichen bei Bryce Young eigentlich. Wie wird er Hits vertragen? Weil er ist nun mal nicht der, auch wenn man erst denkt, naja, ach, das ist ja vielleicht ein athletischer Typ, der könnte ein guter Läufer sein. Das ist jetzt nicht seine größte Stärke. Das ist nicht so, dass er immobil ist, aber es ist jetzt nicht, er ist kein Dual Threat. Er ist ein Spieler, der mit einem Passing-Lösung findet. Und da war es ja die größte Frage eigentlich vor und nach der Draft, wie wird er das Pounding, Keep Pounding in der NFL aushalten? Also hoffentlich nicht Keep Pounding in dem Fall, aber das, wie wird er diese dauernden Hits, die man immer wieder abbekommt, sind ja nicht nur die Sacks, es sind die Hits, die man beim Ball loswerfen abbekommt, gerade die von irgendwelchen 310-Pfund-Tieren aus der Mitte, wird er das halt immer und immer und immer wieder wegstecken können, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne beim nächsten Play Gunshy zu werden oder Happy Feet zu bekommen. Ich glaube, dass er das tun kann. Trotzdem ist natürlich der Körper, und der ist einfach klein und jetzt nicht so wahnsinnig kräftig, ist natürlich einfach ein Problem. Klar. Oder eine, sagen wir mal anders, eine Limitation.
Es war gleich der erste Sack. War wahrscheinlich, glaube ich, auch dann beim dritten Down oder irgendwann, na, wie er dann ja vom Feld ging und Frank Reich, man konnte ja praktisch von Lippen lesen, so nach dem Motto, ey, alles okay. Mir geht's gut.
Das ist schon ein tougher Typ. Also Bryce Young ist tough. Da gibt's keine zwei Meinungen zu. Aber bringt dich natürlich auch nur so und so weit, wenn du eben diesen Körperbau hast. Also man sollte ihn jetzt nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen, wenn die da wirklich, also da, natürlich, Miami hat einen guten Pass-Rush. Ich finde, den hat man einigermaßen, gerade in der ersten Halbzeit, einigermaßen okay kontrollieren können, gerade über außen. Nur wie gesagt, das Problem sind halt wirklich die Plays durch die Mitte, waren es jetzt in den letzten beiden Spielen zumindest.
sind dann halt auch meistens dann irgendwelche Blitzes, ne, die dann quasi auch ungebremst durchrauschen. Ja. Und das tut natürlich
weh. Wobei, zweimal war es halt mit Christian Wilkins einfach auch ein super athletischer Defensive Tackle, der eben eine ganze Menge Power in den Tackles mitbringt. Das sind halt die Spiele, die du nicht auf dir landen lassen willst, gerade wenn du ein eher schmaler, ich möchte fast sagen zerbrechlich wirkender Quarterback bist.
Apropos zerbrechlich, das ging mir ja dann völlig raus, aber als ich dann ja noch irgendwann Chosen Anderson auf dem Spielfeld sah, bei dem ich ja zu Panthers
Zeit. Beziehungsweise Robbie Chosen.
Robbie Chosen. ach ja, stimmt, dich gibt's ja auch noch. Und bei dem, das war ja auch immer so ein Spieler, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, wie kann der diesen Sport machen? Also das, wenn es ja jemand Schmächtigeren gibt als Bryce Young, dann ist es ja wohl eher gut, er ist größer, aber ist ja ein Lauch, der Mann.
Absolut, ja. Nur Devonta Smith kommt da irgendwie noch gefühlt.
Ja, gut, ran, der ist auch noch ein bisschen
mit seinen kleiner. Zahnstocherbeinen, ja. Aber klar, aber das ist ja trotzdem noch mal was anderes als Receiver. Da gab es ja immer auch mal den einen oder anderen wirklich Dürren, gerade diese Speedster. Die kriegen natürlich nicht dieselbe Menge an Hits ab von irgendwelchen D-Linern wie ein Quarterback.
Und, ja, klar.
Ja.
Aber bei Bryce Young, und das habe ich so gesehen, das haben aber auch mehrere Analysten so gesehen, da freue ich mich dann, wenn meine Meinung auch mal bestätigt wird. Überall sieht man oder liest man auch von einer Entwicklung und ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, das war jetzt sein bestes Spiel bis jetzt und das ist ja schön, wenn wir da jede Woche jetzt sagen können, das war jetzt aber sein bestes Spiel und die Woche später ist es dann wieder das beste Spiel, weil dann ist natürlich nach oben einiges offen und das ist cool. Nur so die kleineren Zahlen, ne, hat 23 von 37 Pässen angebracht, 217 Yards hat er, glaube ich, noch gar nicht geworfen in der NFL, das wird ein Höchstwert sein. Ein Touchdown natürlich auf Adam Thielen und also ich fand, es waren ein paar starke Würfe dabei, die, ne, wieder diese Flashes von dem, was er kann. Also allein dieser eine Touchdown Pass, hatte den Eindruck, er ist vielleicht ein bisschen zu niedrig, ne? Da hätte der, ich weiß nicht mehr, welcher Verteidiger es war, ist noch so hochgesprungen, vielleicht kommt er ran und kann ihn runterschlagen, aber der landete ja wirklich punktgenau bei Thielen. Also das fand ich dann schon einen starken Wurf.
Ja. Ich überlege gerade, hat er nicht letzte Woche schon mehr Yards geworfen, aber ich fand das Spiel diese Woche natürlich auch Turnovers hatte, ne?
Und ja, genau.
Keine Bälle, die jetzt wahnsinnig riskant waren. Das waren ein paar Bälle, und das kennt man aus dem College, das waren ein paar Bälle on the run, die er dann in den Boden vor dem Receiver zu sehr wirft. Das ist mir aber immer noch lieber, als wenn er sie zu hoch wirft. Muss man ganz ehrlich sagen, gerade bei solchen Bällen. Ich fand den Start gerade sehr, sehr vielversprechend. Also Bryce Young war unter Druck, war ja auch am Anfang unter Druck, aber hat schnelle Lösungen gefunden. Und hat eben auch Lösungen gefunden, wieder im Passing Game über die Mitte. Und das ist neuralgisch für Entwicklungen von NFL-Quarterbacks. Ich fand auch, dass er so insgesamt so ein bisschen mehr in Command der Offense wirkte. Es gab dieses eine Play, wo er wirklich sich beeilen musste, weil die Play-Clock runterlief. Hurry up vor dem Snap, und er kriegt es halt hin, die Offense aufzustellen, noch alles, dass auch jeder vernünftig steht und dann eben mit der letzten Sekunde den Snap zu verlangen. Ich fand ihn gerade am Anfang recht gut. Ich fand aber auch das Play-Calling am Anfang war ein guter Mix aus Run and Pass. Es gab Play-Action. Man hat ihn eben auch mal aus der Pocket bewegt mit einem Rollout hier oder da. Das fand ich schon recht vielversprechend. Gab so ein paar von diesen Comeback-Routes. Es gab klare Targets. Was halt fehlt weiterhin, ist ein vertikales Element. Nur mit wem willst du es machen? Also du könntest es mit Chark machen, weil der halt Speed hat, aber das scheint irgendwie, vielleicht hat er auch nicht mehr den Speed, den er am College bzw. die ersten Jahre hatte. Das kann ja durchaus sein, auch der hat ja die ein oder andere Verletzung jetzt hinter sich. Aber ich fand Bryce Young insgesamt, das macht Hoffnung. Und das sind vielleicht kleinere Schritte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, als man sich das vielleicht erwartet hat oder erhofft hat zu Beginn der Saison, aber sie sind da und sie sind merkbar. Und es ist ja nicht so, dass er jetzt in der günstigsten Offense der Welt zu Hause ist. Also Miami ist ein bisschen was anderes von dem, was da so drumherum ist, absolut, und den Quarterback, wo wir bei Alabama Quarterbacks sind.
Genau, also was ich auch, das wurde in der Woche davor auch noch berichtet, ne, dass es so, man weiß ja auch nicht, wie viel Smokescreen das so ist, ne, aber dass man die Offense versucht, ein bisschen zu vereinfachen, oder jetzt auch eher ein Handgelenkband trägt, wo nochmal irgendwie Spielzüge draufstehen. Zum Beispiel, er hat jetzt, das habe ich bei ihm jetzt zumindest in der NFL noch nie gesehen, dass er hier den Clap-Move macht, um den Snap zu bekommen. Mhm, und
genau.
Und am Anfang, das hatte einen, also es hatte auch eine andere Geschwindigkeit und auch eine andere Rhythmik. Mhm. Klar, die sind ja auch, ne, zu einem gewissen Teil ja auch gescriptet, ne? So die ersten Plays, keine genau. Ahnung, wie viel sie da immer machen. Die haben ja dann auch funktioniert. Also das spricht ja jetzt auch nicht gegen die Offense oder auch nicht gegen das Design. Das hatte einfach eine ganz andere Geschwindigkeit. Die hat es dann halt leider nicht behalten, aber das sah schon cool aus, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das andere, was ich gut fand, war halt, wie diszipliniert er war bei dem Drive vor der Halbzeit, der in dem verschossenen Field Goal endete. Da hatten die Dolphins einfach das Übliche, so ein bisschen, na, Prevent ist jetzt übertrieben, aber einfach diese softe Zone Coverage, und er hat einfach die Plays underneath genommen, mit schnellem, mit rhythmischem Passing den Ball übers Feld bewegt. Das fand ich gut. Das war der zweite sehr positive Moment. Und du hast ja angesprochen, der Touchdown auf Adam Thielen. Das war sowieso, und das war eine gute Route Combinations. Das hatten wir die letzten Wochen auch nicht immer. Und das war ja wirklich so ein Pass, da war nicht viel Platz.
Ja.
Also, du hast recht, man hätte ihn etwas höher legen können. Der Underneath Defender hat den, der ist ja so ein bisschen aus seiner Zone nach hinten gesinkt. Also, sinks, heißt immer nicht zu viel Englisch, aber, und hat den Ball dann ja noch so halb, so ein ganz bisschen berührt, und vielen hat ihn trotzdem gefangen. Das Problem war halt, viel höher hat er den gar nicht legen können, ohne dass der sehr viel länger in der Luft ist. Mhm. Und so viel Platz hatte Thielen ja auch nicht da in der Endzone. Von daher, das war wirklich ein sehr, sehr guter Pass. Gibt's nix. Und die muss er nehmen. Und wie gesagt, diese Pässe über die Mitte, und das war ja auch einer letztlich, die machen mir ein bisschen Hoffnung, weil das ist wichtig, wie gesagt, das ist wichtig in der Entwicklung von NFL-Quarterbacks, dass sie eben die Mitte bespielen können und nicht nur die Pässe, die vermeintlich sicheren Pässe nach außen in One-on-One-Coverage bringen. Jetzt muss es halt, darauf muss jetzt aufgebaut werden. Und wie du schon sagtest, auch darauf, dass er vielleicht ein bisschen komfortabler in der Offense ist, dass er eben mehr in Command ist, dass er wirklich die ganze Offense im Blick hat und nicht nur mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist ja auch was junge Quarterbacks in der NFL lernen müssen, dass sie eben natürlich nicht nur Augen für sich haben und für den Rush, der vielleicht kommt, sondern eben auch darauf ist, sind alle richtig aufgestellt, kommt die Motion richtig und so weiter. Dass das einfach jetzt langsam, dass er so ein bisschen eingegroovt wird in dieses System, und vielleicht gelingt es ja Thomas Brown, ihm da noch ein paar Erleichterungen an die Hand zu geben.
Das zum einen, und ich habe dann auch ein bisschen die Hoffnung auf die kommenden Spiele, denn das sind jetzt dann doch nochmal andere Teams gegen sie, dann, also vermeintlich andere Teams gegen die sie dann spielen. Ne? Also Houston kommt dann, Indianapolis, Chicago, also jetzt auch, wenn man jetzt sagt, ja, gegen die muss man locker gewinnen. Mag er sein, ist das schön, wenn nicht, dann auch egal, aber dann hat er vielleicht auch nochmal eine andere Dimension, einfach in einem, vielleicht nicht ganz so, bei so einem ganz so krassen Gegner.
Ja, und ich meine, letztlich ist es ja schon so, der erste Sieg, der sollte jetzt schon auch irgendwann kommen, einfach weil das gerade für Quarterbacks, ich finde diese Quarterback-Win-Statistiken total Banane, aber sie spielen im Kopf eine Rolle für Quarterbacks, dass sie halt starten und dass sie ihr Team, es ist nun mal die wichtigste Position, dass sie ihr Team zum Sieg führen. Ob das dann ein dreckiges 14-10 ist, ist vollkommen egal. Es geht darum, nachher das W zu haben, nachher den Win zu haben. Und es wäre schön, wenn er diesen Moment jetzt irgendwann das erste Mal genießen kann, weil dann wird vielleicht nochmal was freigesetzt. Ja,
glaube ich auch. Zu den Running Backs, da hatten wir schon ein bisschen was gesprochen, ne? Chuba Hubbard mit 19 Carries, 88 Yards und einem Touchdown, sozusagen, der ist stepped up oder abgesteppt, 5 € in die Floskelkasse, aber ja, bin mal gespannt, was passiert. Ich habe da nochmal geschaut, Miles Sanders, ne, hat einen 4-Jahres-Vertrag bekommen für 25 Millionen.
Ja,
das wurde von, also, ne, ich war da am Anfang, ich war da sehr zurückhaltend und sehr positiv, weil ich das auch immer blöd finde, bei irgendeinem Signing irgendwie zu sagen, ah, zu teuer, das wird ja nix und so, bei Sachen, die man noch gar nicht gesehen hat. Aber ja, Stand jetzt war das vielleicht nicht ganz so die gute Idee.
Womöglich nicht, aber es kann ja durchaus sein, dass es irgendwie doch mit einer Verletzung oder es gibt ja manchmal Verletzungen, die jetzt keine schweren Verletzungen sind, aber den Spieler limitieren.
Ja.
Absolut. Es reicht ja dann einfach, dass der nicht ganz so explosiv ist beim Cutten oder so. Und das kann dann den Unterschied machen zwischen 3,1 Hertz und 4,5 Hertz. Who knows?
Bei den Wide Receivern, da gibt es wieder recht wenige, über die man sprechen kann. Also eigentlich nur so wirklich einen, der eine Wide Receiver, der älteste auch von allen im Kader, glaube ich. Also wahrscheinlich ziemlich sicher.
Gehe ich auch von aus.
Also Adam Thielen ist, ich finde das immer so, ne, jetzt auch bei diesen ganzen Trade-Gerüchten, alle, Bryce Young braucht einen Wide Receiver 1. Also im Grunde genommen hat er einen. Das ist jetzt halt nicht die Deep Threat Waffe, aber weil man müsste dann auch noch mal zählen, ob er, weil er eigentlich wirklich nur, also eine Crossing Routes irgendwie läuft und es auch meistens dieselbe Route ist.
Ab und zu gibt es eine Out oder so, also ja. Das, wenn er dann an der Seitenlinie zu finden ist. Aber ja, gut, vielleicht ist es auch eben nicht die zukunftsträchtigste Nummer 1 Option. Aber ich muss auch sagen, ich muss da Abhilfe leisten. Also Adam Thielen, das wirkte so ein bisschen so, aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass Justin Jefferson zu Recht ja auch so viele Targets bekommen hat, dass er so ein bisschen stärker auf dem absteigenden Ast ist. Das passiert ja in diesem Alter auch durchaus öfter, aber bei Adam Thielen scheint das etwas verfrüht gewesen zu sein.
Ob sich die Vikings da jetzt ärgern?
Ja.
Beim Jefferson?
Ich meine, klar, sie haben Addison IR, gedraftet. Ne? Ja, Jefferson ist auf der, ja, sie haben Addison gedraftet. Das hätten sie wahrscheinlich was heißt sonst nicht getan, aber das war ja schon eben, sie wollten eben eine junge zweite Option zu Jefferson haben. Ja gut, aber Adam Thielen erlebt seinen wievielten auch immer Frühling und das ist extrem wichtig für Bryce Young.
Ja.
Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist wirklich extrem, extrem wichtig für ihn.
Ja, Adam Thielen, 115 Yards, ein Touchdown, hat jetzt 3 von 6 Spielen mit mehr als 100 Yards, ist der führt die NFL an in Third Down Receptions, 17 Second in Total Receptions, das sind 50 und der 9. sogar in Receiving Yards, das finde ich krass.
Mhm.
Das ist tatsächlich recht viel.
Und ich will vielen nichts wegnehmen davon. Der spielt eine sehr gute Saison, aber das zeigt vielleicht auch, wie viel mehr möglich wäre in einer Passing Offense, wenn man eine zweite Option, wir reden jetzt nicht von einem Superstar, wir reden jetzt von einem zweiten, grundsoliden, vielleicht auch ein bisschen schnelleren Typen.
Ja.
Das wäre schon wichtig. Aber wir werden sehen, wie die Saison so voranschreitet.
Ja, über andere gibt es tatsächlich nicht so viel zu bereden. Ne? Terrace Marshall Jr. sieht man nicht. Der war, glaube ich, aktiv, aber hat jetzt auch nach der Kritik in der letzten Woche, müsste noch mal kurz auf die Snap-Counts gucken, ob er welche hatte.
Ich sehe, er hat 3 Targets gehabt. Die Snap-Counts habe ich gerade nicht, aber er muss gelegentlich versucht worden sein, anzuspielen.
Okay. Nein,
angespielt.
Ja, doch, hat 22 Snaps gespielt. Ich habe ihn nicht gesehen, tatsächlich, aber das heißt ja nichts. Dann gab es noch das eine tiefe Ding auf DJ Chark mal. Das war so ein bisschen überworfen, auch nicht so präzise. Das lag, glaube ich, da war der Dropback auch, glaube ich, von Bryce Young nicht ganz so, wie er sein sollte. Das sah so von der Rhythmik her ein bisschen auch unter Druck aus, wenn ich das richtig erinnere, aber ja, und Jonathan Mingo hatte auch wenige Catches. Ja, also das ist praktisch wie jede Woche dasselbe Lied, ne?
Ja.
Die Separation fehlt einfach.
Genau, und man kann, also ich glaube, solche Spieler wie Mingo wären halt effektiver, wenn sie in ein, also ne, als gerade als junger Spieler, der sich natürlich auch an NFL-Speed und auch an den Speed der Corner und an die Wendigkeit der Corner gewöhnen muss, hätte natürlich einen ganz anderen Impact, wenn er eben auch andere Spieler um sich rum hätte, weil dann wäre er nicht jemand, der irgendwie überhaupt irgendeine Beachtung auf sich ziehen würde. Ne? Also das hilft natürlich schon dem einen oder anderen Spieler, auch gerade Spieler, wie gesagt, bei Mingo war es ja auch, ist das ja eine Frage gewesen. Der Speed war ja nicht schlecht, den er auch bei der 40 gelaufen ist. Die Frage war so ein bisschen Separation. Und das dauert bei solchen Spielern dann in der Regel, gerade bei diesen Big Receivern, die da vielleicht noch ein bisschen an ihrer Fußarbeit, an ihrer Footquickness arbeiten müssen. Das kann sich erst im nächsten oder übernächsten Jahr dann wirklich zeigen. Oder vielleicht gar nicht, klar. Ist auch durchaus immer eine Option.
Wer mal wieder aus dem Schatten getreten ist, und das passiert bei ihm relativ häufig, das ist auch, oder nicht, dass er aus dem Schatten tritt, aber wenn er aus dem Schatten tritt, dann bleibt er einem in Erinnerung. Das war auch in der letzten Saison schon so. Tommy Tremble, 2 Catches für 45 Yards und einen Sprung, den Christian McCaffrey auch manchmal macht. Also einfach so über den Verteidiger drüber hurdeln. Das war mal zur Abwechslung auch mal was Schönes anzusehen. Das war ganz nett. War es natürlich auch Ersatz für Ian Thomas, der nicht gespielt hat. Aber war jetzt immer noch nicht so die Tight End Anspielstation, aber er ist da in der Regel auch eher der Blocker als der Receiver.
Das zieht sich ja seit College-Tagen durch.
Es ist immer schön, wenn du das dann nochmal bestätigst und nicht sagst, nee, das ist ja Quatsch, das war im College früher ja schon so.
nee, war ja lange Backup von Michael Mayer, der jetzt bei den Raiders ist. Und eigentlich, also war sehr viel auf dem Platz. Also die haben eigentlich viel 2 oder 3 Titans jetzt bei Notre Dame gespielt. Er war immer der Blocker. Er hat ja durchaus Athletik, das hat man ja auch gesehen. Das hat sich ja auch gezeigt, als er bei der Combine dann plötzlich so aufgedreht ist. War, glaube ich, bei der Combine und nicht beim Pro Day. Aber ist halt nicht derjenige, der jetzt wahnsinnig viel im Passing eingesetzt worden ist. Man hat so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das herauszukitzeln ist, wenn er halt nicht so einen Star-Titan vor sich hat. Aber so richtig doll ist das ja bisher in der NFL auch nicht. Hat sich das noch nicht materialisiert. Nur Blocking-Titans, wenn er dann da seine Leistung bringt, das kann ich nicht beurteilen, sind natürlich gerade für so eine Offense, wenn die natürlich trotzdem wichtig.
Über Johnny Hecker und den Fake Punt haben wir schon gesprochen. Über seinen Beef an der Seitenlinie noch nicht so, aber das, mein Gott, hat er, glaube ich, dann auch eine Flagge für kassiert, oder ziemlich sicher.
Tja, du hast immerhin Hecker als Offense eingeordnet. Gut, mit dem Pass ist das natürlich auch.
Ja, muss man jetzt aber bei uns sagen, also Special Teams stehen bei uns immer in der Offense drin, die sind, okay. Kommen jetzt gleich jemand und haut mich, aber die sind noch nicht so wichtig, zumindest bei den Panthers, dass sie in unserem Sendungsdokument eine eigene Zeile bekommen.
Nein. Oft ist es ja so, dass der Kicker bei der Offense und der Panther bei der Defense steht, aber ich will jetzt für mehr Verwirrung sorgen.
Ja, der Kicker hat leider ein Field Goal nicht getroffen. Das ist sehr schade für Eddie Pinheiro, der eigentlich ein gutes Füßchen hat. Kam jetzt schon das zweite Mal vor. Ich habe heute einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, das haben die Kommentatoren schon praktisch gejinxt, weil er kam aufs Feld und dann sagten sie schon, ja, da hat er das letzte Mal, seinen Rekord an gemachten Field Goals praktisch gebrochen, weil er verschossen hat und zack, hat er verschossen. Also in dem Fall waren nur die Kommentatoren schuld.
Eindeutig.
Defense müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Mhm. Die Schwierigkeit in der Laufverteidigung, die zieht sich leider fort. Raheem Mostert hatte auch ein sehr gutes Spiel und wir hatten schon so ein bisschen die Hoffnung wegen, wie heißt der, Devin Achane? Habe ich den Vornamen gerade richtig? Der nicht gespielt hat wegen der Verletzung, aber Mostert hat die Rolle gut übernommen, 115 Yards und 2 Rushing Touchdowns und nochmal einen Gefangenen, also der hatte Spaß und die Defense dann weniger dabei, also ja. Das war leider nicht so prickelnd.
Das war in der Tat nicht so prickelnd, also das muss man mal auch deutlich sagen, natürlich ist Raheem Mostert ist ein extrem schneller Back. Ist jetzt nicht so überraschend bei Miami, die eben diese beiden super Speedster Receiver haben mit Hill und Waddle und dann eben Mostert und Achane, wenn er dann fit ist. Die Tackle-Probleme fand ich erneut erschreckend. Also das ist, finde ich, schon ein Unterschied gegen Hill, wenn der in Space ist. Da kann man nicht so viel tun. Da wird jedes Team Plays abgeben. Aber bei Mostert war es ja nicht nur dessen Speed, sondern da war er ein, zweimal gestellt und konnte mehrere zum Teil wirklich miese Tackle-Versuche brechen. Naja, es gab diesen einen langen Run beim Drive zum Ausgleich, war das, glaube ich, beim 14-14, wo er diesen langen Lauf hat und wirklich gefühlt einfach die Hälfte der Defense einmal an ihm abprallt und man denkt, naja, komm, es ist nicht Jerome Bettis oder so. Das war schon das war schon wieder ein bisschen, also fand ich schon enttäuschend erneut, ja, muss ich so sagen. Klar, wie gesagt, gegen diese Offense, auch gegen den Running Back oder die Running Backs, wirst du Plays abgeben, einfach weil die einfach einen wahnsinnigen Speed auf dem Feld haben und du kannst nicht alle diese Speeds da gleichzeitig bewachen. Ja, aber das war mir ein bisschen wenig.
Ja, also da sollten sie auf jeden Fall irgendwie einen Weg finden, um in der Laufverteidigung wieder bisschen, ja, Land zu sehen, weil das ja war gerade.
Die Spieler sind ja eigentlich, also sind, da fehlen ja jetzt nicht alle Spieler. Das ist schon auch irgendwie ein Scheme oder was auch immer Problem oder einfach auch ein Formproblem. Mhm. Also das dass so viel Tackles nicht sitzen, das ist für mich als Defensive immer das Ärgerlichste, weil dann hast du den Spieler ja im Grunde genommen gestellt, dann hast du ja viel richtig gemacht, jetzt bring ihn auch zu Boden. Mhm. Egal wann, ne? Auch nach einem 20-Yard-Lauf ist besser, als daraus einen 40er zu machen, logischerweise. Das fand ich schwierig.
Interessant noch, das hatte ich vorhin schon angekündigt, dass wir da kurz drüber sprechen müssen, nachdem dann Yetur Gross-Matos, den ich ja positiv weiter auf dem Zettel hatte, ausfiel, kam dann tatsächlich DJ Johnson aufs Feld, der jetzt mehr Snaps bekommt oder mehr hatte als Amari Barno, also dafür, dass er am Anfang gar nicht gespielt hat und sich, also ne, der Pick war ja schon kontrovers aufgrund seines Alters, joa, und mehreren Sachen.
Nicht nur. Eigentlich alles an dem Pick war kontrovers, was nicht heißt, dass DJ Johnson nicht ein guter Spieler werden kann, aber an dem Pick war sehr viel kontrovers.
Und die, also die aktuellste Kontroverse eigentlich, dass er nie gespielt hat und man immer dachte, was, mhm, warum, ne, und dann auch noch durch Uptrade, warum habt ihr denn diesen Spieler geholt, wenn er nicht spielt? Das war eine, ja, interessante Sache. Hat jetzt auch nicht sonderlich geglänzt bisher, was man jetzt da gesehen hat, aber vielleicht bekommt er dann auch noch irgendwann mehr Spielzeit und kommt etwas an. Also ist er trotzdem ein Rookie.
Muss man darum, also dass er jetzt vielleicht nicht am Anfang in der Startformation steht, das ist jetzt nicht das, was ich gegen ihn verwenden wollen würde. Da gibt's auch andere Rookies, die dann vielleicht ein bisschen länger brauchen. Das ist manchmal auch eine Frage von Gelegenheit. Man hat hier offensichtlich, er ist ja ein doch ziemlich anderer Typ als Amari Barno, der ja eher ein klassischer, etwas schlanker Speedrusher ist. Und DJ Johnson bringt ja schon ein paar mehr Pfund auf die Waage und auch ein bisschen mehr Power im Kontakt mit. Vielleicht hat man das den Dolphins gerade gegen den Lauf gegenüberstellen wollen vorne. Man hätte sicherlich auch genauso gut begründen können, dass man eben den schnelleren Speedrusher haben will, damit man Tua möglichst fix unter Druck setzt. Nur, das muss man ja, das gehört ja auch dazu. Wir können über die Lauf-Defense reden und zu Recht reden, nur dass Tua halt oft elend viel Zeit hatte und das ein oder andere Mal ist das ja auch den Kommentatoren rausgerutscht, wie viel Zeit er hatte. Natürlich ist ein Tyreek Hill und Jalen Waddle sind dann irgendwann frei. Und dann kann man sich auch fragen, wo war der konstante Rush? Es gab, ich hatte jetzt nochmal nachgeguckt, ein Quarterback-Hit, keinen Sack. War jetzt auch nicht so, dass Tour, ne, Sacks sind nicht alles, aber dass Tour irgendwie unter Dauerdruck dauernd den Ball irgendwie schnell loswerden musste. Da hat er schon oft auch Zeit gehabt. Und das macht es natürlich nicht leichter, wenn du da zwei so eine Weltklasse-Speedster rumlaufen hast.
Ja, das ist natürlich dann auch, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen, weil das auch wieder eine andere Diskussion ist, aber ne, dass da Brian Burns nicht so aufspielen kann, der ja, ne, sich entweder ein Arbeitszeugnis holen will oder eine Empfehlung oder Geld und dann mit jedem weiteren Sohn-Spiel ist es dann doch, finde ich, deutlich, ohne ihn jetzt schlecht machen zu wollen, also, aber dass er halt dann doch eine andere Klasse ist, wie jetzt ein Bosa-Bruder oder ein so, ne? Ist dann doch der einfach
kriegt, eine andere Klasse. Kriegt ihr ihn so billiger resigned? Das ist alles nur Teil eines großen Plans.
Ja,
ja.
ja, noch
ja, ich meine, ja, du hast noch was. Nee, ich ist einfach nur auch das, ich meine, klar, ist schon ein älterer Spieler, Justin Houston. Also es sind ja Spieler da eigentlich, die durchaus bewiesen haben, dass sie sehr, sehr hohe Qualität mitbringen können, aber irgendwie scheint das nicht so recht zusammenzupassen gerade.
Das Defensive Backfield war hochinteressant. Positiv natürlich Troy Hill, den hatte ich vorhin schon gesagt, den mag ich eh. Das war eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich glaube, wenn sie den nicht hätten, dann sähe das alles noch ganz, ganz anders aus. 61 Yard Interception Return Touchdown, allerdings nicht von Tua, sondern durch Mike White. Tua war da schon im Feierabend. Hatte, ja, zu Recht vielleicht. Also, wobei, bei dem Punktestand, ja, okay. ja, die Panthers sind damit mal wieder Erster, denn die Panthers sind das einzige Team bis jetzt, die zwei Interceptions für mehr als 60 Yards zurückgetragen haben. Wup, wup.
Hast du dafür nicht irgendein Soundbite jetzt
irgendwie? Nee, ich muss dringend am Sounddesign arbeiten. Da wollten wir auch mal dem Sounddesign noch ein Update verpassen.
Aber bitte nicht das Intro. Das darf nicht zur Disposition stehen.
Ja, vielleicht ein bisschen, aber das.
Nein,
wir lassen
es nie wieder auf.
Ja, ich mach da noch mal ein paar brüllende Panther rein, dann bist du auch wieder dabei. Ja, also die Interception natürlich schön. Personell Sachen, die, ja, ich meine, die sind jetzt natürlich super schwierig zu beantworten, warum die denn so sind, gerade bei diesen ganzen Verletzungen, ne? Aber jetzt zum Beispiel ein DeSean Jameson, der sich ja sehr empfohlen hat, fand ich beim Spiel gegen die Lions, hat nur im Special Team gespielt. Jamie Robinson, ich weiß noch, über den haben wir sehr viel gesprochen, nach der Draft, hat seinen ersten und einzigen Snap gespielt, also wirklich nur einen. Finde ich auch etwas seltsam jetzt gerade, ne, ohne Xavier Woods und so bei den Safeties. Ja, wie gesagt, ist jetzt schwer nachzuvollziehen, auch wegen dem Personal, aber das finde ich komisch. Und dann eben, ne, sitzt so die Starting Corners oder die Corners mit den meisten Snaps, und die haben alle sehr viel gespielt. CJ Henderson, Sam Franklin, muss ich auch positiv noch erwähnen. Das war für mich immer so eine, ja, auch so ein bisschen der war halt irgendwie da, aber der sieht jetzt in dieser Saison auch wesentlich besser aus. Ja, Dante Jackson, ja, gut, gegen Tyreek Hill sehen alle blöd aus, aber.
Das ist natürlich, aber da hat sich aber auch genau diese Unerfahrenheit der Secondary gezeigt, ne? Ich meine, dass du, wenn du den Safety hinten hast, das war dann eben Matthias Farley, der ja viel gespielt hat, sehr viel, überraschend viel gespielt hat, möchte ich sagen, der halt nicht schnell genug rüberkommt, ne? Also ich meine, das, klar könnte Dante Jackson ein bisschen näher dran sein, aber es ist halt Tyreek Hill.
Ja.
Und da muss der Safety halt, der Safety muss natürlich, wenn du tiefer Safety oder als einer von zwei tiefen Safety spielst, dann musst du immer gucken, gegen die Dolphins, auf welcher Seite steht Hill, stell dich zwei Schritte näher an die Seitenlinie ran. Denn da wirst du am ehesten gebraucht. Da wird dein Corner in der Regel überlaufen.
Ja.
Und das ist natürlich einfach auch eine Frage von Unerfahrenheit. Und die hätte natürlich Jamie Robinson auch nicht anders gelöst. Trotzdem wäre es vielleicht ein gutes Spiel gewesen, zumindest ab irgendeinem Punkt zu sagen, jo, jetzt siehst du halt mal ein bisschen NFL-Snaps in der Defense, ganz hinten im Backend.
Ja, Matthias Farley, ich musste dich danach gucken, ist seit 19. September im Practice Squad, ist ein
Undrafted. Ach, hast du noch nicht mal die ganze Preseason da gewesen?
Nee, 19.9. im Practice Squad. Ui. 2016 undrafted aus Notre Dame, hat schon einige Stationen hinter sich, also kann man schon als sehr gedienten Veteran mit viel Erfahrung bezeichnen.
Ich vermute aber vor allem viel Erfahrung in Special Teams, oder? Also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, klar, der ist schon ein paar Jahre dabei, aber der wird nicht viele Spiele gestartet. Ich sehe gerade bei Indianapolis, surprise, aber ein bisschen vor der Zeit von Frank, hat er ein Jahr mal richtig gestartet, aber seitdem ist er ein bisschen Journeyman mit den Stationen New York Jets, Tennessee, Raiders und jetzt Panthers.
Also alles erfolgreiche Teams.
Ja, er hat in dem einen Jahr mit Tennessee hat er sogar ein Playoff-Spiel bestritten, wie ich hier sehe. Von daher ein bisschen Erfolg. Also ihm ist schon mehr Erfolg zuteil geworden als dir.
Absolut.
Sorry.
Ja, also das ist so ein bisschen, wie gesagt, da fand ich jetzt das Backfield etwas seltsam aufgestellt von den Personalien her, aber vielleicht zünden dann die Rookies, also gerade jetzt so Robinson und so, dann noch etwas später, denn der wurde mir ja auch sehr angepriesen und das möchte ich natürlich dann auch sehen. Das,
ach du, wen ich dir schon alles angepriesen habe. Ich habe dir auch CJ Henderson angepriesen, das hat auch nichts genützt. Also von daher, Vorsicht.
Okay, das stimmt. Dann sollten wir uns dann öfter über die Spieler unterhalten, wo du wenig Land siehst.
DJ Johnson.
Ja, der kommt nach der Bye Week.
Ich gönne es jedem Spieler. Ich will ja nicht recht behalten. Ich will möglichst hohe Qualitäten in der NFL sehen.
So.
Das darf er das sehr gerne tun.
Das klingt doch schön. Ja, dann schließen wir die Besprechung gegen die Dolphins ab. Und da muss ich natürlich einen Jingle spielen zum 6. Mal diese Saison. Zum Eis drauflegen haben die Panthers jetzt auf jeden Fall eine Woche Zeit. Das heißt, alle Panthers-Fans können sich mit Leckerbissen am Sonntag begnügen, die nicht von den Panthers kommen. Ich weiß nicht, was man sich so nächsten Sonntag, hab noch gar nicht reingeguckt, ob es super spannende Paarungen gibt.
Ich auch nicht.
Dementsprechend haben wir natürlich auch noch kein Scouting-Report. Das legen wir dann natürlich nach. Ich glaube, das nächste Spiel ist dann tatsächlich gegen Houston. Also CJ Stroud gegen seinen Buddy Bryce Young. War ja übrigens auch eine sehr schöne Szene mit Tua und Bryce Young am Schluss.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Könnte man auch sehr schöne Bildchen draus machen, was Tua ihm alles sagt. Du, an mir haben sie auch alle gezweifelt.
Und ich glaube, dass viele auch wissen, dass diese Situation für Young gerade in dieser Offense nicht so ganz leicht ist. Ja. Ich glaube, das ist einem Tua sehr bewusst.
Ja, das glaube ich auch. Also hauptsächlich natürlich auch von den Spielern und bei den Rookies genau, sowieso. Ne?
Genau. Meinte ich jetzt zunächst. Und natürlich die ganzen Verletzungen in der Interior O-Line, die kommen natürlich noch drauf.
Und außerdem ist das, haben die sich kennengelernt bei Alabama nicht mehr wahrscheinlich, ne?
Nee, aber wahrscheinlich im Recruiting, oder ich könnte mir vorstellen im Recruiting, dass der vielleicht da mal zu Gast war bei Tua oder als Tua da eben noch gespielt hat. Das ist ja die Saison davor gewesen. Also er ist ja ins College gekommen, in der ersten Saison, wo Tua nicht mehr da war, wo dann Mac Jones gestartet hat.
Stimmt, Mac Jones war ja der Starter. Auch anderes Thema.
Ja, hat auch gerade nicht die leichteste Zeit in der NFL, um es vorsichtig zu formulieren.
Sehr schön, Jan. Es war mir ein Fest, dass du dieses Mal zweimal dabei sein konntest und die Urlaubsvertretung für den Kai mehr als ausgefüllt hast, war sehr schön. Unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich ja auch immer, wenn du bei uns bist. Vielleicht ergibt sich ja auch noch mal was vor dem Draft. Müssen wir mal ein bisschen gucken, ob dieses Jahr noch irgendwelche geschichtsträchtigen Events anstehen bei den Panthers. Ich glaube tatsächlich sogar, das Spiel gegen Houston ist noch mal es ist ein Heimspiel und wenn ich das richtig im Kopf habe, werden da dann auch Peppers und Muhammad in die Hall of Honor übernommen. Das ist auch schön. Oh, dann haben wir vielleicht da auch noch
mal zwei. Ein bisschen
was. Ja, ja. Waren beim
Ach so, die macht.
Vor ein paar Jahren waren die auch schon zu dritt. Da waren sie dann zu viert sogar. The Loam,
okay.
Steve Smith, Jordan Gross und hier der Tight End.
Greg Olsen?
Nee.
Oder Wesley Walls?
Wesley Walls.
Aber das war dann wahrscheinlich die erste.
Ja, ja,
erste Jahrgang oder dass man genau. So ein bisschen erstmal, dass man da nicht einen allein stehen hat, dann fühlt er sich nachher da irgendwie einsam, wenn sein Name da irgendwo am Stadion angebracht ist. Nee, ich kenne das sonst aber nur von den Bills und so, da ist das in der Tat, glaube ich, fast immer, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, ist es immer ein Spieler pro Jahr, damit man dann eben den Spieler auch wirklich feiern kann und dem richtig huldigen, weil sonst hat man ja manchmal ein kleines Gefälle zwischen einem, was weiß ich, beliebten oder unbeliebten, erfolgreichen oder unerfolgreichen Spieler. Oder einem Fan-Favorite und einem nur sehr guten Spieler. Wie auch immer.
Ja, aber da schön. Haben sich jetzt Zeit gelassen. Das letzte war 2019 dann tatsächlich. Also das hat jetzt dann wieder ein bisschen gedauert.
Ja, da meine ich, da hätte man ja theoretisch letztes Jahr vielleicht einen nehmen können und dieses Jahr den anderen.
Ja, ja.
Nur damit man beiden so komplett und voll aufgerecht wird. Aber vielleicht ist es ja zu zweit auch schöner. Dann hat man gleich den harten Kern der Partyrunde beisammen.
Wer da jetzt überhaupt nichts dazu weiß und denen diese Namen auch nichts sagen.
Oh ja.
Gut, ich meine, Steve Smith hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Kai und ich haben ja ein Buch geschrieben, in dem solche Sachen drinstehen. Gibt es überall zu kaufen, wo es Bücher gibt. Nee, das sage ich jetzt noch nicht, was für eine Jahreszeit jetzt kommt. Das ist dann fast ein bisschen albern. Aber na, wer jetzt noch kein Geschenk hat, an mir liegt es nicht. Der Vorschlag liegt auf dem Tablett.
Absolut. Und da
stimmt. Und Jan ist ja übrigens auch zu lesen.
Sehr, sehr marginal bin ich da zu lesen. Aber vor allem Moose Muhammad. Mal gucken. Der hat, glaube ich, auch im Super Bowl mal so einen Catch gemacht. Vielleicht
ja.
Rekordträchtigen.
Ist ein Jahr.
Könnte man, wenn man da jetzt mehr zu erfahren will, nicht YouTube anmachen, sondern Buch kaufen.
Und dann YouTube anmachen.
Und dann YouTube anmachen, um das natürlich nochmal mitzubekommen, wie großartig es war.
Genau. Gut, dann bedanke ich mich nochmal, Jan. Das war sehr, sehr schön mit dir.
Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal zu dritt. Irgendwie. Irgendwann.
Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Teilen, fürs Newsletter abonnieren, für eure Zeit, die ihr uns schenkt, indem ihr diesen Podcast anhört, und wünsche euch eine gute Woche. Wir werden bestimmt in der Bye-Week irgendwie was tun. Das ist jetzt aktuell noch in der Planung. Ich will ja den Kollegen nicht gleich wieder mit Arbeit überfordern, wenn er aus seinem wohlverdienten Urlaub kommt, aber wir werden schauen, was da so passiert. Ihr werdet uns auf jeden Fall hören, und
Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding.
Und ihr hört uns bald wieder hier bei Keep Talking, und vielleicht seid ihr ja dann auch wieder am Start. Macht es gut. Bis dann. Ciao.